Weiß nicht, ob dann diese Konsumgesellschaft vielleicht zu viel war, dass dieser Zugang, dass Leute dann merkten so, oh, wie soll ich das jetzt alles machen? Auf der anderen Seite haben die Menschen im Osten unglaublich viel erreicht und die sehen ganz oft nicht, was sie erreicht haben und fokussieren sich auf Sachen, die schlecht gelaufen sind. Also ich habe mir sowas abgewöhnt, weil ich finde, wenn man sich auf das Schlechte konzentriert, verliert man die Lösung aus dem Blick. Deswegen gucke ich immer, ich sage, okay, das ist hier eine Herausforderung, kein Problem, kein Weltuntergang nicht sonst irgendwas, es ist eine Herausforderung und jetzt überlegen wir mal gemeinsam, wie wir zu einer Lösung kommen. Und das würde ich mir so allgemein wünschen, so von allen. Und diese Menschen gibt's ja. Es heißt nicht so, dass die nicht da sind. Ne? Das ist so mein größter Hoffnungsschimmer. Aber eigentlich müssen die momentan nur weitermachen mit dem, was sie tun.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Heute spreche ich mit Doreen Dennstedt. Doreen ist seit dem 1. Februar 2023 Thüringer Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Die erste schwarze Frau in diesem Amt und in Ostdeutschland. Denn Doreen trägt auch tansanische Wurzeln in sich. Mit Doreen untersuchen wir Gedanken wie, warum junge Menschen die AfD wählen oder was es bedeutet, stolz auf das eigene Land zu sein und in dem Zuge, was es nicht bedeutet und wie man es so zum Ausdruck bringen kann, dass dabei andere nicht herabgewürdigt werden. Wir sprechen über Ängste, übers Aufwachsen, über Integration, über die Zukunft und wie immer über so vieles mehr. Hört rein ins Gespräch. What I see. Herzlich willkommen, liebe Doreen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Du hast einen ganz, ganz wirklich beachtlichen Lebenslauf und ich freue mich total, den mal runterzubrechen mit dir zusammen und ja, einfach mal zu verstehen, welchen Weg du so gegangen bist und was du uns davon mitgeben kannst. Bevor wir starten, auch bei dir einmal ganz kurz, kannst du dich vorstellen und uns sagen, ganz kurz, wer du bist und was du gerade machst.
Ja, dann mache ich es ganz, ganz kurz. Also ich bin Doreen Dennstedt, ich bin 46 Jahre alt, komme aus Thüringen und bin aktuell Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz.
Mhm. Ja, Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Die erste schwarze Frau in Thüringen, in Ostdeutschland. Und du bist ja selbst eigentlich auch richtig, also eine waschechte Thüringerin, ne? Du bist ja in Thüringen geboren, aufgewachsen. Das heißt, es ist dein Heimatland, ja? Oder dein Heimatbundesland so gesehen.
Ja, das war auch für mich eine neue Erfahrung, dass die Leute tatsächlich nach, aus meiner Sicht, ganz schön langer Zeit nach dem Mauerfall trotzdem noch da einen Unterschied machen.
Mm.
Und mich dann eben als eine von ihnen und endlich ein Ossi da im Amt auch begrüßt haben. Das fand ich sehr interessant.
Krass. Das heißt, du hast dich vorher so nicht gesehen oder?
Ich glaube, wenn man als einziges schwarzes Kind weit und breit aufwächst, dann ist man halt immer so ein bisschen isoliert. Ne? Man ist immer irgendwie die andere, die Fremde. Klar, ich hatte dann auch Freunde und ich hatte auch eine großartige Kindheit. Aber man war ja trotzdem irgendwie immer so ein bisschen außen vor. Und das war für mich dieses Verbindende von fremden Leuten. Ne? Das,
ja.
Dieses, oh, das ist aber schön, das fand ich interessant.
Spannend. Ja, lass uns da doch direkt mal eintauchen. Also du bist aufgewachsen in Thüringen als junges schwarzes Mädchen. Wie war das für dich?
Also für mich, also ich wusste natürlich von Anfang an, dass ich irgendwie anders aussehe. Ne? Das war mir schon durchaus bewusst. Also ich kann mich auch nicht an den Zeitpunkt X erinnern, wo mir das aufgefallen sein sollte, sondern es war für mich schon immer klar, ich sehe anders aus als die anderen, die um mich drumherum sind. Und dann hatte ich unterschiedliche Varianten, damit umzugehen. Manchmal bin ich wütend geworden. Manchmal habe ich das Ich versucht zu ignorieren. Manchmal versucht, mich zu verstecken. Und ich habe mir allerdings nie gewünscht, das hat mich letztens mal jemand gefragt, dass ich irgendwie eine andere Hautfarbe hätte.
Mhm.
Haare ja, also mit meinen Haaren gab es so ein paar Probleme, die waren tatsächlich so nicht so meine Freunde lange Zeit meines Lebens, aber eben auch, weil es keine Möglichkeit gab.
Verstehen.
Es gab halt niemanden, ne, der damit zurechtkam oder der irgendwie mal hätte einen Tipp geben können, weil es gab, also ich sag mal, um meiner Umgebung, als ich noch ganz, ganz klein war, ganz, ganz wenig Leute, die sich mit meinen Haaren hätten überhaupt auskennen können.
Mhm.
Und ein Großteil davon war auch noch männlich. Also da ist dann auch wieder so die Frage, wie gut ist das, ist dann dieser Tipp,
wenn man den
von einem schwarzen Mann mit sehr, sehr kurzem Haar bekommt.
Mhm. Also. Ja, das kenne ich total. Also meine Mama, wir sind zwar in einer großen schwarzen Familie aufgewachsen, aber
Meine Mutter hat, als wir klein waren, unsere Haare auch ganz oft geschnitten einfach, ne, weil das total anstrengend war für sie. Ich meine, wahrscheinlich auch wegen der Menge an Kindern, die sich kümmern musste. Aber es ist wirklich ein Maintenance, ja. Du musst da schon echt viel machen, um die Haare gut zu, ja, behandeln, sag ich mal. Und das kann ich total nachvollziehen. Irgendwann hat sich bei uns intern so eine Art Friseurfraktion entwickelt. Ja. Und wir haben uns gegenseitig einfach die Haare dann gemacht und geflochten und,
ja. Das ist natürlich auch eine, Variante. Ich habe mich dann als Teenagerin habe ich mich quasi dann von diesem Haarjoch befreit und habe dann meine eigenen Experimente gemacht. Nicht unbedingt immer zur Begeisterung meiner Eltern. Also als ich dann mit einem selbstgemachten Undercut am Frühstückstisch aufgetaucht bin, da gab es schon ein bisschen lange Gesichter. Aber es hat sich auch keiner so richtig getraut, das zu kommentieren. Ja, das war auf jeden Fall eine spannende, also für mich war es spannend, für meine Eltern war es, glaube ich, ganz schön anstrengend. Also gerade meine Mutter hat bestimmt ganz schön gelitten manchmal. Mhm. Im Nachhinein tut mir es auch so ein bisschen leid. Auch wenn man dann selber Mutter ist, sieht man das ja dann auch einige Sachen ein bisschen anders und auch ein bisschen mehr Toleranz jetzt. Und sie hatte mir damals, wenn sie richtig sauer auf mich war, hat sie mir 5 von meiner Sorte gewünscht. Es sind nur 2 geworden. Die sind wie ich, finde das super.
5 von deiner Sorte?
5 von meiner Sorte, ja.
Wow. Ja, das ist sehr mutig von dir, ne? Schon in jungen Jahren scheinbar sehr durchsetzungsfähig und hast so deinen Kopf durchgesetzt.
Ja, aber das ist aber auch ganz ehrlich selbstgemachtes Elend gewesen, ne? Also meine Mutter als auch meine Großmutter sind schon ziemliche Feministinnen gewesen, ohne dass die das jetzt so, also ohne dass sie sich selbst so bezeichnet hätten. Aber es war zum Beispiel immer so, die Männer und da muss man nicht unbedingt viel drauf geben, wenn die irgendwas sagen und so. Das war schon interessant, was da schon als kleines Kind quasi da an meine Ohren drang. Mhm. Und wenn die das so sagen, da muss man sich auch mal auflehnen.
Mhm. Krass. Ja, das hinterlässt eine Prägung, ne? Ja. Also das nimmt das junge Gehirn auf und setzt es um.
Genau, setzt es dann um. Mhm. Und sei es mit einem Undercut. Mhm. Ich sah super aus meiner Sicht.
Krass. Okay, das heißt, du bist dann mit Undercut so durch die Straßen stolziert. Und war das für dich auch so eine Art Statement für deine eigene Identität? Also ich bin zwar anders, aber dann lass mich jetzt recht anders sein und ne, ich bestimme, wie anders ich bin. So.
Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gedacht habe.
Okay, ja gut, du bist Teenager gewesen. Vielleicht einfach nur irgendein rebellischer oder ne, neugieriger Schritt gewesen. Ja, so.
Ich bin damals, also da war ich so, weiß ich nicht, 14, 15, 16, ungefähr so das Alter. Das war, glaube ich, also würde meine Mutter als die anstrengendsten Jahre bezeichnen. Ich glaube, das ist völlig normal. Ne? Sonst wäre die ja traurig, wenn man irgendwann mal auszieht. Da habe ich halt auch so mit dem linken Klientel, ne? Da gab es Punks und ähnliches. Also für den Iro haben meine Haare jetzt wirklich nicht getaugt. Mhm. Zumindest nicht so, wie ich das gewollt hätte. Mhm. Und dann musste was anderes her.
Mhm. Ja, die Umgebung da wieder, ne?
Das genau. Umfeld. Die Peer Group. Mhm.
Spannend, okay. Das heißt, du hast dich ausprobiert. Und wie ist es dann weiter verlaufen? Du hast ja irgendwann, bist ja in Richtung Bundespolizei gegangen, aber bis dahin.
Die Landespolizei.
Die Landespolizei, ja. Genau. Und bis dahin gab es ja aber auch noch andere Dinge, andere Schritte und Entscheidungen.
Ja, also ich habe dann mit Hängen und Würchen eine 10. Klasse überstanden, weil da war es wirklich echt anstrengend mit mir und der Schule und so, das war alles nicht mehr so wichtig. Mhm. Allerdings habe ich damals einen sehr guten Direktor gehabt, der mich dann nochmal ins Gebet genommen hat. Mhm. Der hatte damals dann auch die Schulband zum Beispiel sehr unterstützt, in der ich gespielt habe. Ich habe so ein bisschen Gitarre gespielt. Und der hat dann eben irgendwann gesagt, so, Doreen, jetzt reiß dich mal zusammen. Du willst mich fragen und ich weiß genau, wie intelligent du bist. Du wirst aber dein Abitur schaffen. Mhm. Und das war mir dann schon ein bisschen peinlich. Ne? Den wollte ich also auf gar keinen Fall irgendwie enttäuschen auch. Das war schon so ein, weil der eben so nahbar war und ein sehr kommunikativer Mensch und eben sich eben auch, wenn es Probleme gab, für mich eingesetzt hat. Und das, ich dachte mir so, dem schuld ich was, ne?
Ja.
Den will ich nicht enttäuschen. Dann strengst du dich jetzt doch mal an. Und es war jetzt wirklich nicht, es war jetzt dieses Abitur auch kein Hexenwerk. Am Ende des Tages habe ich nicht wirklich einen Handschlag gemacht. Hab dann mein Abi gemacht und bin dann zum Studium nach Dresden gegangen. Und ich wollte da, also so richtig wusste ich wirklich bis zur 12. Klasse nicht, was ich machen will. Also es war wirklich so eine Orientierungslosigkeit und so, für was interessiere ich mich? Mhm. Dann gab es solche Angebote vom Arbeitsamt, damals hieß es noch Arbeitsamt, wo dann so Berufsorientierungssachen stattfanden, aber nicht so wie das heute ist, dass es so Berufsmessen gibt, wo man sich das anschauen kann, das gab es damals alles noch nicht, sondern das waren halt so Sehr trocken, irgendwelche Fragebögen, die man ausfüllte. Ich glaube, es war sogar am Computer. Es war ja damals übrigens auch, ja, ich bin alt, ich weiß. Ist aber es war tatsächlich damals noch was Neues, diese Computer. Genau. Und dann hat man so einen Fragebogen ausgefüllt und dann kamen irgendwelche Berufsvorschläge, ne, wo die Sachen, die man angeklickt hatte, am ehesten passen und so. Und dann kamen bei mir auch diverse Ingenieursachen raus, wo ich dann dachte, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir haben dann auch mit dem Computer total Blitzung gemacht und rumgespielt. Und geguckt, welche Attribute man ändern muss, damit was rauskommt, was man überhaupt nicht machen will.
Klar. Also die Grenzen testen, ne?
Genau. Das musste schon sein. Aber irgendwo relativ weit oben kam dann immer irgendwie Bauingenieurwesen und dachte ich mir so, na gut, dann schaue ich mir das mal an. Habe ich dann auch gemacht. Hatte dann kurz noch überlegt, ob ich irgendwie so erst in Richtung Architektur, Landschaftsarchitektur gehe. Da habe ich an einem Test, Vorbereitungstest teilgenommen. Und das ist wirklich eine coole Sache. Also jeder, der, ne, jedem Studiengang würde ich das eigentlich empfehlen, so einen Vortest zu machen. Ne? Will ich das wirklich? Weil ich nämlich dann in dem Test gemerkt habe, ich kann überhaupt keine Pflanzen leiden. Also nicht, dass ich Pflanzen nicht mag. Ich finde Pflanzen sehr schön und ich finde die auch erstrebenswert. Aber jetzt irgendwie lateinische Begriffe auswendig lernen und so, das ist so nicht meins.
Ja.
Also Latein hatte ich auch abgewählt, ich glaube noch 10. Ich bin auch die Einzige aus meiner Klasse, die kein Latinum hat. Das war auch so ein rebellischer Akt.
Ja.
Totaler Blödsinn im Nachhinein, aber ich wollte das nicht. Ich hatte da schon beschlossen, dass ich nicht Medizin studieren will oder Jura. Und dann brauche ich auch kein Latinum, habe ich mir so gedacht. Ja, und dann hätte ich es aber doch wieder gebraucht. Und dann dachte ich in dieser Prüfung, okay, gut, das ist jetzt doch nicht eins.
Dann machst du was anderes. Ja, finde ich super gut. Also diese Schritte zur Selbstkenntnis ein bisschen mehr nutzen, ne? Und auch darin gefördert werden. Finde ich auch super wichtig und man merkt ja heutzutage, wie wichtig das ist, ne, sich selbst zu kennen und das, was man kann, was man nicht kann, was für ein Potenzial man hat und wo man einfach mal Nein sagen sollte.
Ja, und ich glaube, das sind auch tatsächlich auch Unis und Hochschulen, also deutlich weiter als das damals, 1996, habe ich mein Abi gemacht, schon eine ganze Weile her. Und ansonsten war das großartig, ne? Also Dresden fand ich total großartig, tolle Stadt.
Ja, war für dich heimisch auch? Also willkommen, hast du dich wohlgefühlt auch?
Nicht immer, also größtenteils ja. Also die Dresdner sind so ganz herzliche Menschen mit einem total witzigen Dialekt. Das klingt natürlich ein bisschen arrogant so als Thüringerin. Wir hören uns ja, also für manche Leute hören wir uns ja sehr ähnlich an. Es ist ein himmelweiter Unterschied.
Okay.
Ich will das an dieser Stelle nochmal betonen. Also man hört auch, also auch in Thüringen gibt es verschiedene Dialekte. Auch da verstehe ich nicht jeden. Also es gibt Bereiche in Thüringen, wo ich sage, wo ich auch nochmal nachfragen muss, was jetzt gemeint war. Und in Sachsen ist das auch so. Aber man hört schon einen deutlichen Unterschied zum Beispiel zwischen Leipzig und Dresden. Das ist einfach sehr deutlich. Die sprechen ganz anders und das war schon schön und ebenso zugänglich, die meisten.
Okay, das heißt, ja, du hast dich jetzt nicht, also diese Andersartigkeit, die du gefühlt hattest, die bestand noch, aber du hast ja trotzdem, also es war mehr so ein, ich weiß, das ist ein Grundsatz, ne, von ich bin halt nicht weiß, es ist nicht schlecht, es ist nicht super gut, es ist halt einfach so, wie es ist.
Ja, und ich glaube, in Dresden gab es auch relativ viele ausländische Studierende. Aus allen möglichen Teilen der Welt. Damals war gerade der Jugoslawienkrieg doch so auf einem Höhepunkt. Und da waren viele auch eben nach Sachsen geflohen.
Ja.
Der hatte einen Kommilitonen, mit dem habe ich mich da mal ein bisschen intensiver unterhalten. Wir hatten aber noch mehr tatsächlich. Und der hatte das nämlich mal erläutert, dass die dann im Zuge dieser Kriegsgeschichte da nach Deutschland gekommen sind. Der hatte natürlich innerhalb kürzester Zeit Deutsch gelernt, hatte sein Abitur gemacht und hat zusammen mit uns ganz normal studiert. Ich glaube, der hat auch im Gegensatz zu mir dann dort nur Abschluss gemacht, weil ich habe mich dann entschieden, dass ich doch sehr jung Mutter werde. War dann mit meiner kleinen Tochter dann da in Dresden und dann war natürlich Studieren mit Kind, war damals noch nicht auf dem Level wie heute. Also das war halt... Ja, es gab's, aber es war jetzt nichts, worauf die Uni irgendwie reagieren musste, ne? Weil das passierte vielleicht einmal in 3 Semestern, dass da mal jemand im Ingenieurstudiengang schwanger wurde. Also es war eine verschwindend kleine Anzahl von Personen. Und da gab's schon die Bemühung, irgendwie was zu tun, aber so richtig Unterstützung hat man damals noch nicht bekommen. Und dann muss ich sagen, war das tatsächlich zu viel. Das war dann zu überfordernd. Hätte dann versucht, irgendwie wieder mit meinen Kommilitonen mitzuhalten und aber die anderen Sachen nachzuholen. Und das war da tatsächlich zu viel. Da hatte ich nicht genug Geduld.
Okay, wow. Das heißt, du hast dich dann erstmal dafür entschieden, eine Pause zu machen.
Genau. Und, also eine Pause muss man ja machen, ne? Im Mutterschutz muss man eine Pause machen, also da kommt man ja nicht drum rum. Das heißt, da war schon mal ein Semester auf jeden Fall weg oder angefangen. Mhm. Und was, wo ich dann sagte, okay, dann mache ich jetzt noch ein zweites Semester hinten dran. Also ich bin quasi ein Semester nach der Geburt des Kindes ausgesetzt.
Mhm. Oh, okay.
Und vorher aber auch nicht mehr wirklich viel getan.
Ja.
Weil ich dann auch schon, ich glaube 2 Wochen oder so, lag ich im Krankenhaus vorher schon. Nur mit so einer Schwangerschaftsgestose, die sie, und das ist auch sehr wichtig für Menschen afrikanischer Herkunft, habe ich jetzt gelernt, nämlich in Dresden ohne Probleme erkannt haben. Also da gibt es immer mal Probleme, dass Ärztinnen und Ärzte das aufgrund von, wer weiß, was das ist, nicht so richtig erkennen. Also ich hatte eine großartige Hausärztin, die das erkannt hat, die hat dann auch noch mehr Sachen gesehen, die wahrscheinlich eine gute Ärztin ausmachen, wo vielleicht eventuell ein anderer Arzt das nicht gesehen hätte und hat dann gesagt, ab ins Krankenhaus. Weil das tatsächlich auch lebensbedrohlich sein kann, sowohl für Mutter als auch für Kind.
Und was genau war das? Kannst du noch mal beschreiben?
Es ist quasi, man hat dann so Wassereinlagerung und das Problem ist, dass das eben dieses Wasser, was man dann da einlagert, eben auf alles drückt. So hat es mir nämlich dann der Arzt erklärt, dem ich sagen wollte, dass ich aber gar keine Lust habe, im Krankenhaus zu bleiben. Der mir dann erläutert hat, was passiert, wenn ich mich so doll aufrege, dass mein Herz das nicht mitmacht und dass ich dann eben einfach tot umfalle. Und dann habe ich gedacht, so, okay, gut, wenn das ist ein gutes Argument, dann bleibe ich doch mal da. Und die waren schon sehr, sehr herzig. Und ja, dann kam meine kleine Tochter zur Welt. Und dann ist dann natürlich die Welt ein bisschen anders aus. Ne? Man hat dann andere Prioritäten.
Absolut.
Und ja, das schönste Baby übrigens der ganzen Station. Mit Abstand.
Natürlich, keine Zweifel daran.
Ja. Genau, und die ist dann noch dort in Kindergrippe gegangen in Dresden. Das war auch ganz herzlich, war ein bisschen traurig. Hat sie mich nicht mehr verabschiedet von mir am zweiten Tag. Am ersten Tag hat sie noch geguckt. Und am zweiten Tag war es eher so ein ja, tschüss. Also es war schön dort.
Oh, toll.
Ja, und dann war es auch gut betreut und gut unter. Und aber ich habe dann mich von dem Vater von meiner Tochter getrennt und habe gesagt, okay, jetzt stehst du ja alleine in Sachsen mit einem kleinen Kind. Ist irgendwie ungünstig. Doch wieder zurück nach Hause und bin wieder zurück nach Erfurt gegangen.
Mhm.
Weil da alle Omas waren und die Tante vor allen Dingen.
Ja, Support-System, ne? Braucht eben. Man. Ja.
Und so eine Tante, ja. Da kommt man auch nicht dazwischen, ne? Zwischen eigenem Kind und Tante. Da kann man einfach einpacken.
Wow. Also hast du ja im Prinzip den Weg wieder verändert, ne? Von dem Ingenieur, dem Bauingenieur-Weg wieder zurück in die Heimat sozusagen. Ich finde es so total spannend, weil wenn man über den Osten spricht, dann hört sich das, also ist die Sprache immer so, ja, der Osten, der ist ja ganz speziell. Und die Leute sind da anders als im Westen. Die Leute sind da, ja, wie soll ich sagen, die sind so ein anderes Deutschland irgendwie immer noch, ne? Und ich als jemand, der nur im Westen aufgewachsen ist und das gar nicht kennt, ich kann das gar nicht so richtig verstehen, ne? Weil ich das einfach nicht kenne. Und ich weiß nicht, ob du da den Unterschied siehst und den auch erklären könntest, ne? Für jemanden, der so gar keine Berührungspunkte hat mit dem Osten. Gerade Menschen mit Migrationshintergrund, ne?
Also es gibt bestimmte Sachen, die sind tatsächlich unterschiedlich zwischen Ost und West. Es ist einfach aufgrund der Geschichte. Ne? Mhm. Also das muss man einfach auch einfach im Hinterkopf haben.
Ja.
Es war ja zum Beispiel so, dass wir im Osten, wir dachten, da drüben, ne, muss es total toll sein. Ne? Die die dürfen überall hinreisen, die haben Reisefreiheit. Die haben Coca-Cola, die haben, muss mir jetzt ganz viele Brands einfallen lassen. Die wir so
Nike
damals neidisch.
Und whatever.
Genau, und Zugang zum amerikanischen Markt, ne, wo diese ganzen tollen Sachen herkamen. Ich sag mal, ja, wir durften kein Westfernsehen gucken, aber natürlich haben alle Westfernsehen geguckt.
Mhm.
Also die ganzen Marken, die da vorgestellt wurden in der Werbung, die konnte man dort kaufen und bei uns eben nicht.
Mhm.
Bei uns war es eher so, dass man für bestimmte Sachen anstehen musste oder man musste die Verkäuferin kennen und Sachen mussten unterm. Also es gab so Vetternwirtschaft, ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist so eine Geschichte. Wenn man einen sozialistischen Staat hat, dann darf man wirklich da muss man wirklich die Menschen, die dann an der Macht sind, irgendwie, weiß ich nicht, gut auswählen, damit das funktioniert.
Ja.
Wenn man das nicht tut, hat man das Problem, dass dann eben ganz viel Korruption, ganz viel Gemauschel. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jetzt besonderen Respekt vor diesem System hatten. Angst, ja, aber keinen Respekt.
Mhm.
Das wurde nicht von den Menschen getragen, sondern es wurde eher so übergestülpt. Und kein Mensch hat sich so richtig an die Gesetze gehalten. Die haben es nicht alles über, ne? Also bis zum gewissen Grad.
Ja.
Aber so diese kleinen Straftaten, ne? Was man so, da hat sich überhaupt niemand einen Kopf gemacht. Das war völlig normal.
Ja, so dass das nicht auffällt, sag ich mal.
Na, ich weiß gar nicht, ob man nicht mitbekommt. Wenn es um Baumaterialien geht, ne, die man dann so anhängerweise irgendwo wegschleppt, das fällt schon ein bisschen auf.
Okay.
Aber da waren die Leute sich dann auch zum Teil einig, dass das jetzt, ne, dass die, so, dass so man das jetzt
muss nimmt. Ja.
Das war, glaube ich, einmal so, das ist so eine Sache, die mich so ein bisschen umtreibt, wo ich denke, das könnte eventuell eine Sache sein, wo wir jetzt, wenn wir jetzt von Demokratiebildung reden oder warum verstehen die Leute bestimmte Sachen nicht oder warum haben sie kein Vertrauen in den Staat oder ähnliches, das könnte eventuell an dieser Sozialisation liegen.
Mm.
Und Teilhabe hatte nie was mit, ich mache jetzt einfach mit zu tun, sondern das war, es wurde was übergestülpt, ne? Es gab feste Strukturen, auch in dieser Partei gab's entsprechende feste Positionen, ne? Und dann wurde eben irgendwelche wichtigen Entscheidungspositionen wurden wirklich so besetzt, wie man das wollte und das eben auch in allen Betrieben. Und die Leute waren eigentlich, so wie wir das jetzt kennen, so vom Beamtentum, ne? Dass man jetzt sagt, man muss eine bestimmte Voraussetzung erfüllen und dann darf man bestimmte Sachen machen. Das galt quasi für alles.
Mhm.
Also ich hätte zum Beispiel zu DDR-Zeiten nicht studieren dürfen oder es wäre schwer geworden.
Mhm.
Weil man musste entweder Wehrdienst ableisten, und das relativ lange. Also ich glaube, da bin ich jetzt allerdings nicht schwurfähig, aber die Wehrzeit, die Menschen in der DDR abgeleistet haben, war länger als die wir heute kennen.
Ja.
Oder heute schon gleich gar nicht mehr, aber nach der Wende dann so kannten, was die Bundeswehr macht.
Mhm.
Es war wesentlich kürzer, weil ich erinnere mich, dass manche sich darüber lustig gemacht haben, ne? So nach dem Motto, ja, damals, wenn wir das gewusst hätten, dann wären wir aber einmarschiert, wo ich dann dachte, naja, womit denn?
Oh Gott, wow. Das heißt also,
diese unterschiedlichen Ausgangspunkte.
Ja, unterschiedliche Ausgangspunkte und auch Bewegungsfreiheit, sag ich mal, ne? Also sowohl mental als auch physisch, ne, geografisch und gleichzeitig aber irgendwie zumindest visuell das gleiche konsumieren.
Ja.
So ein bisschen wie diesem Löwe oder was, ne, dem man da irgendwie ein Stück Fleisch hinwirft, der aber, oder Pferd war das, keine Ahnung, der aber.
Das
gar
war
nicht
eine
rankommt.
Karotte, ja.
Ja, genau, Karotte, das bei dem Pferd.
Beim Pferd war es eine Karotte.
Genau. Der man nie drankommt, ne?
Genau.
Und gleichzeitig können aber die anderen, die sich auch Deutsch nennen, aber rankommen und das Fleisch
Wobei essen. Es gab ja Leute, die zum Beispiel, wenn die Verwandtschaft drüben hatten, die konnten ja einen Antrag stellen, dass sie dann ihre Verwandten besuchen. Bei runden Geburtstagen zum Beispiel, erinnere ich mich. Weil ein Onkel von mir, also quasi der Bruder meiner Mutter, also ziemlich kompliziert, eine andere Mutter hat und die hat drüben gelebt und da sind die immer mal drüben gewesen zu irgendwelchen Anlässen.
Mhm.
Da hat man immer irgendeinen Anlass dann gefunden. Was
das heißt, du konntest tatsächlich mal, wie soll ich sagen, so ein Taste, einen Geschmack davon mitnehmen.
Also meine Cousine zum Beispiel, die hat dann immer so sich Bravo mitbringen lassen und so ein Kram.
Ja.
Ja, und dann habe ich quasi schon, weiß ich gar nicht, mit 12 oder so, mit 11, ach nee, da muss ich noch jünger gewesen sein. Also sehr jung. Hm. Oh mein Gott, ich war so jung und habe die Bravo gelesen. Und das erklärt einiges. Genau, und dann hat man sich halt da diese Hochglanzposter angeschaut, ne? Die heute, wo man heute denkt, oh Gott, da hängt sich der Poster an die Wand.
Ja.
Ne? Und damals wurden die heiß gehandelt. Also das war auch richtig teuer, ne? Damit konnte man richtig Geld verdienen, weil eben nicht jeder rankam und nur so Mangel halt geherrscht hat. Und das galt für alles Mögliche.
Wow.
Also so der Schwarzmarkt war zu DDR-Zeiten auch nochmal was ganz anderes.
Mhm. Und wie würdest du sagen, hat sich das Mindset verändert seitdem? Also wie denken die Menschen heutzutage?
Also mein Gefühl ist, sie sind, also zumindest kurz nach der Wende oder nachdem sich dann so ein paar Sachen wie Baseballschlägerjahre und absolutes Gesetzlosigkeit in bestimmten Bereichen, nachdem sich das wieder gegeben hatte, habe ich jetzt das Gefühl, dass die Leute enttäuscht sind. Ne?
Okay.
So nach dem Motto, jetzt haben wir zwar das, aber jetzt können wir es uns nicht leisten.
Mhm.
Ja, und dieses, weiß nicht, ob dann diese Konsumgesellschaft vielleicht zu viel war.
Ja.
Dass dieser Zugang, dass Leute dann merkten so, oh, wie soll ich das jetzt alles machen?
Mhm.
Auf der anderen Seite haben die Menschen im Osten unglaublich viel erreicht und die sehen ganz oft nicht, was sie erreicht haben und fokussieren sich auf Kleinigkeiten, die schiefgelaufen sind. Also Kleinigkeiten, ich will es jetzt nicht kleinreden, für die Menschen ist das was Großes, aber auf Sachen, die schlecht gelaufen sind.
Ja.
Und also ich habe mir sowas abgewöhnt, weil ich finde, wenn man sich auf das Schlechte konzentriert, verliert man die Lösung aus dem Blick. Deswegen gucke ich immer, ich sage, okay, das ist hier eine Herausforderung, kein Problem, kein Weltuntergang, nicht sonst irgendwas, es ist eine Herausforderung. Und jetzt überlegen wir mal gemeinsam, wie wir zu einer Lösung kommen.
Mhm.
Und das würde ich mir so allgemein wünschen, so von allen. Und diese Menschen gibt's ja. Es heißt nicht so, dass die nicht da sind.
Ja,
ne?
Ja. Ja,
das ist so mein größter Hoffnungsschimmer.
Ja, ja, die müssen lauter werden.
Nein, nicht unbedingt lauter, eigentlich müssen die momentan nur weitermachen mit dem, was sie tun.
Okay.
Weil es werden mehr.
Findest du?
Ja.
Okay.
Weil es werden mehr. Also entgegen dem, was wir bei dem Wahlergebnis noch eben sehen, sind die Leute, die sich engagieren wollen, die Vereine gründen, die sagen, das ist noch eine Nische und da sind ein paar Leute, die sich auch dafür interessieren. Ich gründe jetzt einen Verein und ich mache jetzt daraus was.
Mhm.
Und die machen das ja nicht, weil sie sich bereichern wollen oder weil sie, ne, sondern weil sie das Thema wichtig finden und dann Leute zusammenbringen. Und wenn man Leute zusammenbringt, da hat man schon, ich weiß nicht, nicht nur den ersten Schritt gemacht, sondern eigentlich schon ein Dreiviertel der Miete.
Mhm.
Ne? Und wenn das halt nicht mehr funktioniert oder wenn das Setting schlecht ist, dann geht man wieder auseinander. Aber in der Zeit, wo man da zusammen was macht, trifft man andere Menschen und ganz oft finden so Vernetzungen statt.
Mhm.
Und wir haben sehr viele tragfähige Netze, insbesondere in der Zivilgesellschaft.
Mhm.
Und das ist großartig.
Mhm. Spannend. Also darauf würde ich auch sehr gerne noch ein bisschen mehr eingehen, in Kürze. Aber was mich in der Story, deiner Story noch interessieren würde, ist diese Denkweise. Du hast ja gesagt, du fokussierst dich viel mehr auf die Lösungen und auch die Chancen, die Herausforderungen mit sich bringen. Wie hast du das für dich genutzt, als du diese Pause gemacht hast? Also hat das auch dazu beigetragen, dass du dich entschieden hast, in Richtung Polizei zu gehen? Oder was war da dein Mindset?
Ich habe ja tatsächlich keine Pause gemacht. Ne? Ich habe ja dann in Erfurt Weiterbauingenieurwesen studiert.
Ach so, hast du weiter?
Ach,
okay.
Ich denke mal in meinem Leben eine Pause gemacht.
Ja.
Das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich muss, ne? Man hat ja auch den Druck. Ne?
So, ja.
Du musst einen Schulabschluss machen, du musst einen Berufsabschluss machen.
Was
soll
machen?
Nur aus dir werden? Mhm. Und wo ich dann... Das war schon damals nicht mehr zeitgemäß. Ich habe mich aber trotzdem unter Druck setzen lassen, auch weil wir hatten ja gerade diese Arbeitslosigkeit und diese Phase, die war noch so ein bisschen vorhanden. Also ich hatte damals nach der Wende ganz viele Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, wo die Eltern von heute auf morgen arbeitslos waren und nicht wussten, wie es weitergehen soll und nicht wussten, wo kommt das Geld her. Meine Mutter zum Beispiel hat das auch erwischt, da wurde die einmal ihr Beruf sozusagen abgeschafft, die hat studiert, hat aber keine Diplomarbeit geschrieben. Das heißt, zu DDR-Zeiten gab es Ingenieur ohne Diplom und hat quasi den Ingenieur gemacht. Den Beruf gab es aber nicht mehr, plötzlich. Und dann hat man halt auch das Kollegium verkleinert. Er hat ja so in so einer Ziegelei gearbeitet. Also wo man hier so Ziegel herstellt.
Mhm. Ne?
Als Mineralienexpertin irgendwas, frage mich nicht. Ich musste mal fragen, weil wir waren ganz oft dort als Kindergartenkinder und es ist voll peinlich, dass ich nicht mehr weiß, was meine Mutter damals gemacht hat. Aber es ist auch schon sehr, sehr lange her. Und damit war sie dann quasi arbeitslos und dieses Makel arbeitslos, so der Zeit gab es das nicht. Ne? Wer arbeitslos war, dem wurde irgendwas gesucht. Ne? Mhm. Da haben sich die Leute hingestellt und haben den Leuten, also offiziell gab es keine Arbeitslosen.
Ja, krass.
Es gab keine Arbeitslosen und es gab keine Wohnungslosen. Offiziell.
Mhm.
Inoffiziell gab es sie natürlich,
ja,
ne? Aber
ja,
davon reden wir jetzt nicht.
Ja.
Aber jeder, der irgendwie keine Arbeit hatte, hatte so einen Makel an sich. Das, wenn man noch ein bisschen weiter zurückdenkt, ist das eigentlich eine krasse Anschuldigung und ein krasses Narrativ, was sich da fortgesetzt hat aus der Nazi-Zeit.
Mhm.
Ne, diese Asozialen und so, die man dann eben auch in die Konzentrationslager gepackt hat, das zog sich zu DDR-Zeiten weiter durch.
Okay.
Auch wenn man ne, die Leute nicht mehr, obwohl es kam vor, ne, dass also Leute, die wiederholt irgendwie auch negativ aufgefallen waren, dann dafür auch ins Gefängnis gegangen sind.
Okay, krass.
Also dafür, dass sie keine Arbeit hatten, ne, und dass sie sich nicht in die Volksgemeinschaft da irgendwie eingefügt hatten.
Ja.
Also das, ne, das sind so Sachen, wo ich auch denke, da müsste man auch nochmal genauer hinschauen, was da eigentlich passiert ist.
Mhm. Und wie das auch verarbeitet wurde vielleicht.
Ja.
Ne? Also inwiefern ist das weitergetragen worden an die Generationen und hat das Gedankengut der Menschen total beeinflusst, ne?
Genau.
Hm.
Aber das war dann erst, da kommen wir vielleicht noch dazu, Jahre später, als mir dann aufgefallen ist, was wir da für Parallelen haben. Und ja, auf jeden Fall waren dann einige Eltern arbeitslos und uns Kindern war das natürlich unglaublich peinlich in der Schule.
Hm.
Aber nachdem es dann irgendwie in der Klasse fast jedes Kind getroffen hatte mit einem Elternteil und manche auch mit zweien, war das für uns auch kein Tabuthema mehr. Ne?
Ja.
Das wurde anders drüber gesprochen. Aber dieser Gedanke, oh mein Gott, du stehst ohne alles da, ne? Das war halt trotzdem
immer noch da.
Ja. Ne? Und das hat natürlich wahnsinnig viel Druck aufgebaut.
Mhm.
Dann habe ich auch noch ein zweites Kind bekommen, gar nicht so viel später. Und habe versucht dann irgendwie mit zwei Kindern ein Bauingenieurstudium hinzukriegen.
Boah.
Totaler Blödsinn eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, man hätte einfach mal ein bisschen die Fahrt rausnehmen sollen.
Mhm.
Und eben auch auf dem Niveau, ne, dass man sagt, man will jetzt unbedingt mit den Kommilitonen mithalten.
Mhm.
Es wäre auch gegangen, dass man gesagt hätte, okay, ne, ich mach mal Teilzeit.
Ja, ja.
Ich habe ja nebenbei auch noch gearbeitet. War ja nicht so, dass ich nur studiert hätte und nur Kinder gehabt hätte. Nein.
What?
Also ich habe es wirklich total übertrieben. Konnte nur schief gehen, aber es ist natürlich, wäre eine krasse Herausforderung gewesen, es zu schaffen. Ich habe es an dieser Stelle dann irgendwann, ganz kurz vorm Ende eigentlich, irgendwann gesagt, so, jetzt müsstest du aber mal langsam irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen. Das erste Kind kommt jetzt, ist jetzt schon in der Schule. Mhm. Das wird, die Kinder werden ja nicht billiger, ne? Wenn je älter die werden, das weiß man ja auch nicht, wenn man die bekommt. Man kann sich denken, es wurde mir auch, glaube ich, gesagt, aber es wird natürlich immer teurer, ne? Und ich wollte natürlich, dass meine Tochter mit zur Klassenfahrt fahren kann, dass sie eben auch, dass sie sich keine Gedanken machen muss, wenn sie jetzt vom Ransen auf was anderes wechseln will, ne?
Ja.
Also das war schon so, dass ich gesagt habe, okay, meine Ansprüche und meine finanzielle Wirklichkeit passen ja nicht so richtig zusammen. Und dann hatte ich halt überlegt, was mache ich denn jetzt? Okay. Ja, was mache ich jetzt draus?
Mhm. Und dann kam die Polizei?
Genau, dann kam unter anderem die Idee Polizei. Und dann dachte ich mir so, also ich hatte jetzt mit der Polizei nicht so besonders viel zu tun. Mhm. In meiner Peer Group war die Polizei verschrien, als die sind, die kommen nicht, wenn man was will. Oder die machen Razzien und dann liegen Menschen ewig auf dem Boden und dann haben die was gegen Demonstrationslagen und dann schlagen die nur auf die Leute ein. Mhm. Dann hatten wir auch Rostock-Lichtenhagen, war jetzt auch noch nicht so lange her.
Ja.
Wo ich auch noch mich erinnere, dass da Polizei mehr oder weniger hilflos daneben steht.
Ja.
Wo ich denke, wie konnte das passieren? Also es war so vor, damals mein Gedanke, ich dachte so, das verstehe ich nicht. Ja. Versteht das nicht?
Ja, bis heute nicht, ne? Also bis heute nicht teilweise so richtig. Sagt man ja auch, dass die Polizei nicht nur hilflos daneben stand, sondern einfach nichts getan hat. Ne? Also
eben
einfach und da stand und zugeguckt hat, so nach dem Motto.
Ja, und das sind so Sachen, wo ich dachte so, naja, gut, Polizei. Aber wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von der Polizei. Und ich habe dann aber festgestellt, ich hatte sogar Menschen in meinem Bekanntenkreis, die bei der Polizei waren. Nicht in meinem engeren Bekanntenkreis, aber es gab so welche, die man mal fragen konnte.
Ja.
Und dann habe ich da ein paar Gespräche geführt und habe gesagt, hey, wissen das? Und was meinst du, was die, also habe auch offen gefragt, was meinst du, was die da jetzt zu meiner Hautfarbe sagen? Und haben die da was dagegen oder so? Wie rassistisch sind die denn?
Ja, wow.
Und da kam dann, nee, ach, bist nicht die Erste. Das war für mich schon mal sehr interessant.
Ach.
Dachte ich, aha. War mir jetzt nicht so aufgefallen, aber das lag auch daran, dass einfach in Landespolizei eben auch die Leute auf ganz Thüringen verteilt sind und ich jetzt nicht in ganz Thüringen die ganze Polizei mir angeschaut habe.
Ja, ja, klar.
Und die Anzahl derjenigen dort sehr gering ist, sodass man da, kann man mal drüber hinwegschauen sozusagen. Die Chance ist sehr gering, dass man sie trifft. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bewerbe ich mich da jetzt mal. Ich würde irgendwas mit Sport machen und irgendwas mit draußen und nicht im Büro sitzen.
Mm.
Hatte ich mir vorher bei diversen Nebentätigkeit-Praktikumsplätzen angeguckt und Büro war in Thüringen in der Baubranche das allerletzte, was ich machen wollte. Mm-hmm. Da war ich aus Dresden anderes gewöhnt. Ich bin auch irgendwie nicht auf die Idee gekommen, meine Sachen zusammenzupacken und zu sagen, okay, ich ziehe jetzt weg.
Ja, ja, das wäre nicht. Ich habe mich das auch gefragt, weil das Land ist so groß. Es gibt den Westen auch und es gibt also Süden und ne.
Ja. Man hätte sonst wo hingehen können, aber ich habe, glaube ich, damals auch kein gutes Bild vom Westen gehabt.
Okay.
Weil eben dann auch so, ach, wer weiß, wo du da hinkommst, ne? Also auch so aus dem Elternhaus, so, nee, lieber doch nicht. Weil die hatten auch damals, glaube ich, überlegt. Ich glaube, alle haben überlegt.
Ja.
Also nachdem die Grenzen auf waren, haben alle überlegt. Einige haben es gemacht. Manche kamen dann auch mit hängenden Ohren wieder zurück. Die haben natürlich dann berichtet, wie schlimm alles ist. Und dann machte sich so ein bisschen die Meinung da auch breit, so, ach, naja, lieber nicht. Ne?
Das ist nicht grüner.
Ja. Lieber hier den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, da drüben. Und dann bleiben wir mal doch lieber da.
Mhm.
Aber ich sag mal, mein Vater, der hatte durchgängig Arbeit, also das war jetzt nicht das Problem. Ne? Der hat jetzt auch nicht schlecht verdient.
Mhm.
War bestimmt trotzdem nicht einfach, war trotzdem mit Sicherheit ein krasser Druck, den ich mir nicht vorstellen kann. Also diese Ungewissheit, habe ich morgen noch, ist mein Chef noch da oder kommt noch irgendjemand um die Ecke und legt irgendwas fest? Also in der Polizei haben mir dann Kollegen, ältere Kollegen erzählt, haben sie ja ganz viele Führungskräfte ausgetauscht oder ne, entweder degradiert in niedrigere Dienstgrade oder eben wirklich ausgetauscht, weil die eben im Verdacht standen und das liegt ja bei so einer Polizeibehörde nahe, mit der Partei entsprechend zusammengearbeitet zu haben oder mit der Stasi zusammengearbeitet zu haben oder mit beiden.
Ja.
Oder mit Nachrichtendiensten und dann wurden die natürlich, ne, hat natürlich der neue Staat nicht gesagt, na klar, bleibt mal da, wenn wir es schon glauben.
Mhm.
Das hat ja mit der Entnazifizierung damals schon nicht so super funktioniert. Da war man etwas gründlicher.
Wow.
Und deswegen war so ein bisschen, so ein gewisses Misstrauen war da.
Mhm. Und trotz des Misstrauens, ne? Ich meine, ich glaube, sehr viele Menschen stellen sich diese Frage, ne? Wenn man eine schwarze Frau sieht und gerade auch noch im Osten.
Genau, warum zum Geist?
Zur Polizei. Ja, da würde man vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, du sagst, ja, komm, ich gehe und verändere alles und ich werde jetzt hier den Unterschied machen.
Ich glaube, mit dem Anspruch bin ich ja nicht hingegangen, aber ich habe schon gesagt, also mal gucken, was sich da ändert, wenn ich da aufschlage.
Ja.
Also als ich da aufgeschlagen bin, hat sich erstmal gar nichts geändert, außer dass die Leute wahrscheinlich dachten, oh nee, nicht schon wieder. Die hatten ja schon einige Kollegen vor mir, die so aussahen und hatten eben auch schon angefangen, so sich mit ihren eigenen Rassismen auseinandersetzen zu müssen. Und das war, glaube ich, keine schöne Erfahrung.
Mhm.
Ist es übrigens nie, also ohne jetzt zu spoilern, aber sorry.
Ja, ja.
Weiße Mehrheitsgesellschaft.
Ja.
Das ist halt nicht lustig. Das macht halt keinen Spaß und ist unangenehm. Und da hatten die nicht so richtig Lust drauf. Aber sie hatten auch schon an sich gearbeitet. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dort keine negativen Erfahrungen gemacht.
Wow.
Also zumindest keine, die ich mitgekriegt hätte.
Ja.
Es gab mündliche Prüfungen. Da weiß ich nicht, ob da der ein oder andere nicht nochmal was abgezogen hat. Das weiß ich nicht. Lässt sich auch nicht nachweisen.
Mhm. Wow. Das heißt, du hast dich wohlgefühlt dann in der Polizei?
Nee.
Nein.
Also in dieser Polizeischule kann man sich nicht wohlfühlen, das ist auch nicht Sinn der Sache. Man macht dort eine sehr durchtaktete, ganz anders, als wenn man an einer Hochschule studiert oder so, wo man sagt, ja ich mache mir jetzt hier Gedanken und die Welt steht mir offen und ich soll hier loslegen und am besten gleich wissenschaftlich arbeiten im ersten Semester.
Ja, das war schon sehr diszipliniert.
Genau, ist dort anders. Schon sehr diszipliniert, sehr viel warten, sehr viel unterschreiben, sehr viel Bürokratie, aber eben auch sehr viele Dozentinnen und Dozenten, die dort wirklich mit Herzblut was gemacht haben, weil anders ging es auch nicht. Also Meiningen wird jetzt kaum jemand kennen. Ist zwar eine wahnsinnig bekannte, ich glaube Theater- oder Opernstadt oder beides sogar. Also eigentlich war das mal richtig wichtig, aber das ist schon einige Jahrhunderte her, als das mal ein richtig wichtiges Fleckchen Erde war. Und jetzt ist Meiningen eine nette Stadt, wird auch. Der Durchschnittsalter weiß ich gar nicht, müsste man vielleicht mal googeln.
Mhm.
Aber es wird auf jeden Fall durch die Polizeischule deutlich gedrückt. Dort ist es auf jeden Fall landschaftlich hervorragend. Man kann super laufen gehen.
Mhm.
Ich musste jetzt immer abends leider nach Hause fahren, weil ich ja zwei Kinder zu Hause hatte. Das heißt, ich bin immer 95 Kilometer früh hin und 95 Kilometer nachmittags wieder zurück.
Mhm.
Deswegen ist mir jetzt das Nachtleben von Meiningen entgangen. Aber ich habe jetzt auch niemanden gehört, der mir gesagt hätte, boah, du hast aber was verpasst. Und meine Kollegen und Kolleginnen, die da geblieben sind. Also da ist schon ziemlich der Hund begraben.
Ja.
Aber das ist das Normale in Thüringen. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist hier kulturell auf dem Niveau, wo man sagt, man kann da irgendwie mit für junge Leute, ne, ich rede jetzt wirklich von jungen Leuten, mithalten. Für mein Alter und älter gibt es schon jetzt einiges, ne, wo man sagt, das ist schon spannend. Das gibt es auch nur in Thüringen.
Wow. Krass. Das heißt also, ich meine, du durchläufst dann da eine sehr spezielle Ausbildung und erfährst im Prinzip das Leben auf eine ganz andere Art und Weise. Ne?
Ja.
Du bist ja in einer mit sehr freien Eltern, liberaleren Eltern. Ich meine, die haben dich aber einfach walten lassen, deinen Kopf durchsetzen lassen.
Nee, da musste ich schon kämpfen für.
Ah, du musstest schon kämpfen. Okay, gut.
Das hatte ich schon nicht freiwillig getan.
Okay, das heißt, Disziplin in der Hinsicht war jetzt nicht komplett fremd
für dich.
Das war jetzt
nicht neu für mich.
Ja, genau. Okay. Du hast dich also... Genau, das schnell angefunden wahrscheinlich.
Aber durch meine Mutter und meine Großmutter insbesondere, die mir halt beigebracht haben, dass man Männer nicht ernst nehmen muss. Und also anders. Es stimmt ja nicht, dass man sie nicht ernst nehmen muss, sondern was ich meine, ich versuche es mal ein bisschen wertschätzend auszudrücken, dass man nicht nur, weil es ein Mann ist, da in bestimmte Demutshaltung verfallen muss.
Mhm.
So war es gemeint.
Okay.
Mit dieser Grundeinstellung ist man natürlich in so einer sehr patriarchalischen Machtstruktur, ist man natürlich da ganz schnell dabei, irgendwem auf die Füße zu treten.
Mm.
Aber ich habe es immer irgendwie hingekriegt, das dann wieder kommunikativ zu retten, beziehungsweise so zu begründen oder zu erklären, dass am Ende des Tages hatte ich recht. Also konnte dann auch eben kaum noch jemand was dagegen sagen. Man musste halt ein bisschen aufpassen mit dem hierarchischen Aufbau, ne, in diesem vorgesetzten Ding, dass man da nicht dem Falschen zu doll auf die Füße tritt oder das dann eben entsprechend gut hinbekommt.
Mm. Das heißt, du hast dann gelernt, dich in einer Umgebung auszukennen und auch zu funktionieren, zu navigieren, in der du sowohl geschlechtertechnisch als auch äußerlich gesehen in der Minderheit warst, ne? Und da trotzdem aber auch die Regeln zu kennen und zu verstehen, die für dich zu nutzen.
Ich glaube, am Anfang ist man erstmal völlig überfordert mit allem Neuen, weil es ist tatsächlich wirklich eine eigene Welt.
Mhm.
Also mal abgesehen von diesen ganzen Gesetzen und den ganzen Sachen, die man beachten muss, dann kommt eben auch noch der Druck dazu. Man läuft ja nicht mehr als Person draußen rum, sondern man ist dann die Polizei.
Repräsentation, ne?
Und die Leute wissen nicht, dass man, wenn man zum Beispiel einen Strich auf der Schulter hat, dass man dort noch Anwärterin ist.
Okay,
die sehen, da steht die Polizei drauf, damit ist da für mich Polizei drin und jetzt habe ich dieses Anliegen und jetzt erwarte ich, und das ist ja auch richtig so, dass derjenige professionell oder diejenige damit professionell umgeht. Mhm. Das war eine interessante Erfahrung. Am Anfang ist das natürlich echt, da schwimmt man noch ein bisschen, aber das ist ja völlig normal, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat im Umgang mit dem polizeilichen Gegenüber, wie man so schön sagt. Mhm. Und das war interessant, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass Hautfarbe plötzlich nach hinten trat. Mhm. Also plötzlich war die Uniform vorne.
Ja.
Und dann war es eben die Polizei, den Leuten war das vollkommen egal, ne, dass ich schwarz, das war denen wirklich egal. Die wollten die Polizei und dann war die Polizei endlich da und dann haben sie mit der Polizei gesprochen und dann war es gut. Mhm. Irgendwann später ist denen dann mal irgendwann aufgefallen, Moment mal. Und dann manche haben auch dann gefragt, ne, so, aber nicht alle, und für manche war das auch völlig uninteressant.
Mhm. Krass, was hat das denn mit dir gemacht? Also
ich
diese
war baff.
Art von, ja, und aber auch gleichzeitig eine andere, ganz andere Art von Macht zu spüren vielleicht auch, ne?
Ja, oder einfach mal dieses Gefühl, man kann sich quasi hinter so einer Rolle verstecken.
Yeah.
Das machen ja viele, ne? Viele Menschen verstecken sich ja hinter einer Rolle.
Ja. Yeah.
Und das geht ja aber nicht, wenn man reinkommt und jeder einem schon 20 Sachen aufbürdet und sagt, so bist du jetzt.
Ja. Yeah.
Ne?
Oder du bist so hast nicht du von dich hier. Zu verhalten.
So, genau, so muss das sein. Ne? Du bist nicht von hier. Du sprichst anders oder solltest anders sprechen. Oder kannst doch nicht, du kannst auch nicht so schlau sein wie wir. Das kann ja gar nicht sein. Ne? Mm. Und all so eine Sachen, was man sonst so abgekriegt hat. Und plötzlich war das alles weg. Mm. Also das war spannend.
Wow. Ja. Und würdest du sagen, das hat jetzt grundsätzlich auch deine Sichtweise so auf gesellschaftliche Themen und auch gerade, wenn es um diese Themen Schwarzsein, Rassismus und das Aufeinanderzukommen der Mehrheitsgesellschaft mit Menschen mit Migrationshintergrund, inwiefern hat das deine Herangehensweise und Sichtweise in diesen Themen beeinflusst?
Ich glaube, so viele Gedanken habe ich mir zu den Themen damals gar nicht gemacht. Also mir haben ganz viele Wörter gefehlt. Das kam erst Jahre später,
ja,
dass ich mich mit der Thematik überhaupt mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe. Wie gesagt, ich komme aus einem Ingenieurstudiengang. Ne? Da ist jetzt nicht besonders viel Gesellschaft.
Ja.
Da ist auch nicht besonders viel Soziales. Ne? Dann lernt man hier Zahlen zusammenzurechnen und in der Tabelle was nachzuschauen. Und dann bin ich in die Polizei gekommen, wo es eben auch nicht unbedingt vorrangig um Obwohl, das ist glatt gelogen, weil die gesellschaftspolitischen Themen haben natürlich einen großen Anteil bei der Polizeiausbildung. Yeah. Da eben auch, es hieß damals noch interkulturelle Kompetenz. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich mag dieses Wort nicht.
Nein,
weil, also es ist manchmal so ein Alibi, ne? Wir machen jetzt ein bisschen interkulturelle Kompetenz und dann wird das alles gut.
Yeah.
Dann stelle ich da einen weisen Mann hin, der erklärt, wie interkulturelle Kompetenz geht. Da sitze ich da und denke mir so, ernsthaft? Ich hätte da Fragen. Und wenn dann halt noch jemand dann anfängt, vor dem Islam zu warnen und dann alles Mögliche zu Islamisten ausführt, ohne das einzuordnen, ohne das nochmal, also gerade auch religiös einzuordnen, dann finde ich das sehr problematisch.
Ja.
Also es ist halt ein Thema, da muss man wirklich wissen, wen nehme ich dafür und wer ist dafür auch wirklich prädestiniert, sowas zu machen. Das kann ich nicht nebenbei machen.
Mhm.
Vergangenheit, ne? Also das ist ganz wichtig, weil aktuell sieht es tatsächlich ganz anders aus.
Mhm.
Da ist ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren, aber eben wirklich auch in den letzten Jahren.
Mhm.
Der Prozess geht schon länger. Erst haben wir uns als Polizei mit Nationalsozialismus auseinandersetzen müssen. Auch der Prozess ist noch nicht beendet, aber auch da ist komplettes Umdenken, auch in der Lehre, in der Methodik passiert. Und das ist schon, also ich bin da auch so ein bisschen stolz, ne, drauf. Also das, da muss man auch sagen, das finde ich schon gut,
wow,
dass sich da ganz viel getan hat. Und jetzt eben auch Polizistinnen und Polizisten eine ganz andere Ausbildung genießen als ich damals noch. Wobei da die Ansätze auch schon gut da waren.
Mhm.
Ne? Wir waren damals zum Beispiel noch mit unserem Staats- und Verfassungslehre-Dozenten in der Gedenkstätte KZ Buchenwald. Und der hat uns dann der ist dort oben Mitglied gewesen in dem Verein und hat dort immer Führungen gemacht. Also der hat das jetzt nicht nur, ne, auch Polizeibeamter, nicht nur so, dass er jetzt mal die Studierenden darüber führt, sondern der wusste eben auch, wovon er redet.
Ja.
Und hat eben auch den Augenmerk besonders auf die Polizei gelegt.
Mhm.
Und ich war sehr oft da oben in dieser Gedenkstätte, weil es ist neben Erfurt und man fährt da zur Jugendweihe, zu Klassenfahrten, zu sonst irgendwas. Man fährt da öfter mal hin, war da oft oben, einmal in Uniform und das war wirklich auch das fast einträglichste Erlebnis da oben. Um sich eben wirklich thematisch nochmal auf einem ganz anderen Niveau über Nationalsozialismus und Polizei zu unterhalten.
Und wenn du sagst, die haben schon sehr viele Fortschritte gemacht und diese Veränderung des Gedankenguts findet statt, was genau wird da verändert? Also woran genau oder wie kann man sich so eine Aufarbeitung vorstellen? Weil man spricht da immer gerne drüber, also sei es die Kritiker oder eben auch die, ne, diejenigen, die das befürworten oder das positiv sprechen. Was genau heißt das? Dass man sich die Geschichte einfach mal durchliest und guckt, okay, was ist da passiert? Machen wir nicht nochmal? Oder geht man durch irgendwelche Kurse? Also das vielleicht so ein bisschen
greifbar
machen. Genau.
Ursprünglich war zum Beispiel so, es gab ja sehr viele Polizeieinheiten, die dort auch schon vor 1933 so langsam ja in eine andere Richtung gedrängt wurden. Und ab 1933 wurde ja dann wirklich instrumentalisiert. Mhm. Und nach 1945 haben viele ihre Beteiligung komplett geleugnet. Also nach dem unserer Dienststelle war das nicht. Und man sagt, das ist totaler Blödsinn. Ne? Also das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Und nachdem halt gesagt viel geleugnet wurde, auch noch zumindest bei Kolleginnen und Kollegen, die mit mir zusammen Dienst getan haben in der Ausbildung, ne? wurde gesagt, was, wir hatten damit nichts zu tun. Das war nur SA, SS. Das, ne? Wir waren da raus als Polizei. Wurde ja dann auch zu einer Reichspolizei zusammengeführt. Also das war ja nicht mehr so, dass die Länderpolizeien hatten, sondern es war ja so, dass die Militär unterstellt wurden. Damit konnten sie natürlich hinterher behaupten, wir waren es nicht. Es sind aber immer noch die gleichen Leute gewesen. So, und dann hat man erstmal in die Richtung quasi auch unterrichtet und hat gesagt, wir waren nicht dabei. Und dieses Aufarbeiten, stopp, wir waren da doch dabei, das hat eine Weile gedauert. Und ich denke, dass es dann da jetzt auch bestimmte Sachen erledigen sich ja dann auch, indem Menschen in Pension gehen oder auch, wenn die dann eben nicht mehr als Zeitzeugen zur Verfügung stehen.
Mhm.
Und dann passiert auch eine Erneuerung, auch nochmal was so Aufarbeitung von Zeitgeschichte angeht. Und da sind wir mittlerweile auf dem Stand, also mein letzter Stand, muss ich ja dazu sagen, ist mein letzter Stand, den ich als Polizeibeamter noch mitbekommen habe. Bundeskanzleramt, wir setzen uns an einen Tisch zum Thema Polizei und Rassismus. Und es ist passiert nicht dieses, bei uns gibt's das nicht, sondern wir reden auf Augenhöhe über das Thema und haben alle Interesse daran, was zu ändern. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich sage, diese Aufarbeitung Nationalsozialismus hat dazu beigetragen, dass wir uns jetzt auch mit verschiedenen Vertreterinnen aus Wissenschaft, aus den Polizeien, Polizeigewerkschaft saß mit am Tisch eine und PolitikerInnen saßen dort mit am Tisch, das Bundeskanzleramt saß natürlich mit am Tisch, wirklich auf Augenhöhe darüber unterhalten können, was können wir machen und Wie sind die Ansprüche?
Okay, das heißt also erst einmal eine Veränderung des Gedankenguts, der natürlich entsteht, dadurch, dass sich die Generation oder die Demografie einfach verändert. Und dann aber auch, dass man in den Dialog geht und ganz konkret spricht über diese Themen.
Genau. Und eben nicht mehr in diese Abwehrhaltung verfällt. Also das fand ich am beeindruckendsten, dass diese Abwehrhaltung sich langsam auswächst. Dieses gibt's nicht, haben wir nicht, oder es ist verboten, das darf man nicht. Das war ja die Aussage des Jahrtausends. Es kann es gar nicht geben, weil das ist ja verboten.
Ja.
Da haben, glaube ich, nicht nur die Tatverdächtigen in sämtlichen Straftaten gelacht, sondern einmal auch die kompletten Polizeien. Und wie gesagt, und da habe ich sehr große Hoffnung, dass das jetzt auch noch so bleibt, weil das nämlich dann auch immer verknüpft wird, diese ganze, gerade diese Weiterbildung und Fortbildung und Ausbildung mit dem Grundgesetz und mit der Verfassung.
Mhm.
Um eben nochmal plastisch klarzumachen, wo kommt das her, ne? Warum darf ich nicht einfach eine Wohnung durchsuchen? Warum darf ich Menschen nicht einfach in Gewahrsam nehmen? Warum muss ich bei bestimmten Sachen einen Richter fragen oder eine Richterin? Ja, warum habe ich da so einen Vorbehalt drin in diesem Grundrechtseingriff?
Okay, also das heißt, das ist Teil einer Ausbildung oder der Ausbildung, dass man eben in diese Dialoge geht und die regelmäßig führt.
Beim Thema Rassismus sind wir noch relativ am Anfang.
Okay.
Also zumindest aus Thüringer Sicht und aus meiner Sicht sind wir da noch sehr am Anfang. Aber auch da gibt es ja mittlerweile genug Angebote. Wenn ich dann an die Diskriminierungsstelle des Bundes zum Beispiel denke oder wenn ich an unsere Leute denke, die Antidiskriminierungsarbeit in Thüringen machen. Es gibt genug Vereine, Verbände und Ähnliches, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die auch anbieten, wir erklären euch das auch nochmal, wir kommen auch vorbei. Und da passiert recht viel.
Mhm.
Und wenn ich das noch schaffe, in die Polizei Ausbildung reinzutragen und in die Fortbildung, das ist ganz wichtig. Und das dann eben auch als Selbstverständlichkeit annehme. Mhm. Ne, dass ich jetzt nicht nur die wollen, weil das sind ja 100% immer die Falschen, die ich dann da in so einer Fortbildung drin sitzen habe. Das sind genau die ich, es ist zwar schön, dass die da sind und dass es die gibt, aber am Ende des Tages wissen die manchmal schon 99% der Sachen, die man ihnen dann da erzählen will. Sondern es wäre halt gut, wenn man halt diese Informationen auch noch weiter in die Behörde trägt oder zu den Leuten, die dann eben auch Menschen betreuen, die als nächste Polizistinnen und Polizisten mit dort in die Dienstgruppe sollen. So, also was Praxisanleitung ist.
Ja, spannend. Auch spannend, weil man das in einer Institution wie Polizei natürlich sehr viel besser koordinieren kann und dafür sorgen kann, dass man das sehr gut und geordnet aufsetzt. Das sieht ja ganz anders in der Gesellschaft aus, ne? Das ist ja nicht so einfach.
Naja, wenn ich jetzt mal einen Schwenk mache, ne, zu meinem Ressortbereich, das sieht auch in der Justiz ganz anders aus, ne? Ich kann keinem Richter oder Richterin vorschreiben, welche Fortbildung und Fortbildung sie nicht besuchen sollen und besuchen sollen.
Mhm. Das heißt, da muss man schon, also da frage ich mich dann, wenn du jetzt auch durch deine politische Arbeit ja einen ganz anderen Zugang hast zu Gesellschaft und auch einen ganz anderen Blick zu Gesellschaft. Mhm. Wie kann man genau das auch auf der gesellschaftlichen Seite umsetzen? Und ich frage das konkret, weil ich schon auch bemerkt habe, dass dieses Zurückweisen von, ne, so haben wir das nie gemacht oder das existiert hier gar nicht und so weiter, ich sehe das schon sehr oft in der Gesellschaft. Ja. Also solche Aussagen und Diskussionen und diese Leugnung, ne, davon, dass da überhaupt ein Problem ist, wenn man es nicht benennt, das ist schon sehr stark vorhanden. Und das merkt man auch immer wieder, wenn es so diese medialen Skandale gibt, ne, und sich Kommentare durchliest und schaut, wie reagieren die Menschen. Und es ist schon schockierend dann immer zu sehen, was man da liest. Ne? Also ich sehe sehr selten Menschen, die schreiben, oh ja, wir haben echt noch viel zu tun, das ist leider so oder whatever. Ja. Sondern ganz oft ist es dieses Leugnen, hey komm, das ist nicht so schlimm, das Relativieren und so weiter. Oder ne, deflecten, ich weiß gar nicht, wie ist das deutsche Wort, aber dass man hin zu einer anderen Herausforderung ablenkt, die ja wichtiger sei und so, ne?
Also mein Gefühl gerade zu Menschen, die gerne im Internet Sachen kommentieren. Ich finde, sie sollen lieber im Internet Sachen kommentieren, als wenn sie draußen rumlaufen und Menschen schubsen, nur weil sie anders aussehen. Das ist das Erste. Und zweitens bin ich immer der Meinung, die Leute, die dort die gegenteilige Meinung drunter schreiben würden, die sind leider damit beschäftigt, ehrenamtlich andere Menschen zu unterstützen, damit die Gesellschaft zusammenwächst und damit es besser geht. Die haben keine Zeit, da irgendwas drunter zu schreiben. Mhm. Das muss man halt auch immer noch so mit im Hinterkopf haben. Ne? Mhm. Ich weiß, diese Kommentare machen was mit einem und die haben eine Wirkung. Aber zur Einordnung, die Leute,
die eher
motzen und die alles blöd finden, die haben eben auch mehr Zeit.
Ja.
Weil die eben nicht auf die Idee kommen, mal das Thema was Teilhabe in die Praxis umzusetzen.
Mhm.
Weil am Ende des Tages, wenn mir irgendwas nicht passt, dann gehe ich raus und suche mir Leute und frage, können wir daran was ändern? Wie machen wir es besser?
Ja, oder was kann ich tun?
Alles, genau, oder was kann ich tun, damit wir uns ja alle wohlfühlen? Mhm. Weil ich habe damit jetzt ein Problem.
Ja, und meckern nicht hinter einem Bildschirm.
Mecker hier nicht rum.
Mhm.
Ne? Also wie kann ich konstruktiv die Gesellschaft mitgestalten, damit das hier besser wird oder für alle funktioniert und für mich vor allen Dingen am Ende des Tages nicht steht, ich muss hier irgendwas im Internet kommentieren, sondern vielleicht da steht, dass ich sage, okay, das hat jetzt gut geklappt. Was mache ich denn morgen?
Mhm.
Ne? Einfach so eine Zufriedenheit aus meiner Solidarität ziehe.
Ja, ja. Also es gibt ja diese Menschen, ne? Die sprechen jetzt vielleicht nicht so laut oder sind
die
so
haben
laut,
keine,
ne,
Zeit
wie,
zu kommentieren.
Ja, ja. Und doch gibt es ja welche, ne, die sichtbar sind, ob das jetzt Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund sind. Und da stellt man sich aber auch ganz oft die Frage, was kann man tun? Die Frage wird ja gestellt von diesen Menschen. Und gerade jetzt, wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, ne, für die Europawahlen zum Beispiel, und sehr namhafte Personen auch, ne, sich geäußert haben mit ganz viel Trauer und mit so dieser, ja, soll ich sagen, man könnte schon sagen Hoffnungslosigkeit, ja, also ganz viel, ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird und so weiter. Also ganz viel Angst ist im Umlauf und da denkt man sich so, okay, krass, steht es wirklich so schlimm um uns, ne, oder was kann man tun, was kann man wirklich tun und was kann man antworten für die Menschen, die daran wirklich interessiert sind, etwas zu verändern?
Also was ich jetzt für mich festgestellt habe, erstens, für mich war das jetzt nicht überraschend, die Wahlergebnisse, weil das ist schon, ich schaue mir das jetzt schon seit ein paar Jahren an.
Mhm.
Jetzt habe ich natürlich in Thüringen nochmal einen etwas kürzeren Blick zu autoritär-populistischen Parteien, als das andere vielleicht haben. Also ich habe mir so die Entwicklung angeschaut, auch was draus geworden, oder wo es angefangen hat, was draus geworden ist, wie populistische Narrative in der Gesellschaft verfangen oder dort auf fruchtbaren Boden treffen. Die Verunsicherung, die dort ausgenutzt wird, ne, die durch diese multiplen Krisen, die wir halt auch zu bewältigen haben, das kann auch keiner kleinreden.
Ja.
Sowohl der russische Angriffskrieg. Wir haben einen Krieg in Europa.
Mhm.
Natürlich sind die Leute verängstigt.
Mhm.
Ne, natürlich machen die Leute sich Sorgen. Der Krieg ist noch nicht mal weit weg, aber aus Sicht der Menschen ist der halt weit weg, aber trotzdem sehr nah.
Ja.
So, dann Preissteigerung. Dann haben wir Corona-Krise, ne? Also die Bauwirtschaft oder anders nichts. Es wurde ja nicht mehr so wirklich was gebaut. Es konnte keiner mehr so richtig was tun. Keiner wusste, die Verordnungslage war interessant. Keiner wusste so richtig, was darf ich jetzt, was darf ich jetzt nicht. Manche Sachen waren vielleicht auch in der Kürze der Zeit, weil normalerweise macht man ja eine Verordnung nicht innerhalb von 24 Stunden. Manche Sachen waren vielleicht auch dann falsch, verhältnismäßig sozusagen falsch ausgelegt oder wie auch immer, ne, dass dann irgendwelche nachgeordnet, weil das ist ja immer so Behörde, das ist ja immer das Problem. Es kommt was von oben und dann muss ich das aber unten irgendwie umsetzen. Mhm. Und auf dem Weg von oben nach unten gibt's viele Prüfschritte, die man normalerweise macht, wo nochmal irgendeiner sagen kann, naja, das ergibt aber jetzt doch nicht wirklich Sinn, was ihr da gemacht habt. Könntet ihr das nochmal aus den und den Gründen? Dann schreibt man sich Sachen hin und her. Das passiert natürlich nicht, wenn ich ganz schnell eine Verordnung mache. Und dann kann es passieren, dass da eben Sachen drin stehen, die zwei Tage später nicht wirklich Sinn ergeben. Ne? Mhm. Dann ist es aber so. Es ist dann eben geltendes Recht. So, ne? Da muss man eben auch dann sehr preußisch und deutsch sein und sagen, das ist jetzt so dumm gelaufen. Aber es hat natürlich nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es den Leuten besser ging. Also Corona mit allem, was dran hing und allem, was auch noch dran hängt, hat schon Auswirkungen gehabt. Also ich hab damals angefangen, Master Kinder- und Jugendmedien noch zu studieren. Da war ich ganz dankbar, dass es nur online stattfindet, weil das natürlich ließ sich hervorragend mit der Arbeit kombinieren und war für mich damit einfacher, als wenn ich jetzt noch zur Uni hätte laufen müssen. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man seinem Unileben, ne, als junger Mensch nach dem Abi und Abi vielleicht auch schon online, dann mit einem ersten Semester online anfängt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das würde ich mir gar nicht vorstellen, weil das halt wirklich, das ist eine Erfahrung, die man schlecht nachholen kann.
Ja.
Weil man ja in diesem Alter auch noch sehr schnell viel älter wird. Mhm. ohne dass man das merkt.
Ja.
Also das ist schon, also war schon auf jeden Fall eine der Krisen, die uns noch eine Weile die Leute noch eine Weile beschäftigen werden und die mit Sicherheit auch noch eine Auswirkung auf Gesellschaft haben, die wir momentan noch nicht so ganz auf dem Schirm haben.
Ja, absolut. Ich meine, wenn man sich die Struktur anschaut, die kapitalistische Struktur, in der wir ja leben, und man sich mal ganz normal so eine 0815 Familie in Anführungsstrichen mal nimmt, ne? Also beide Eltern gehen arbeiten, vielleicht haben sie noch irgendwie zwei Kinder oder was, ne? Das heißt, das Haus, die Wohnung ist wahrscheinlich den ganzen Tag nur zur Hälfte belegt oder was. Mhm. Und auch nur zu einem Drittel oder zwei Drittel oder wie auch immer. Und auf einmal sind alle auf einem Fleck. Und dieses System ist ja auch darauf ausgerichtet, dass du primär funktionierst. Ne? Ja. Und dass du gar nicht als Mensch auch da sein kannst und leben kannst. Und jetzt wirst du auf einmal dazu gezwungen, im Prinzip eine Sprache zu sprechen, die du nie wirklich gelernt hast. Ne? Und natürlich wirst du dann total verwirrt. Ich meine, setz einfach jemanden, der noch nie Chinesisch gesprochen hat oder was, in China und sag, komm jetzt klar. Ne? Ja. Also, du bist ja verrückt am Ende. Ne? Und wenn dir dann nicht irgendwie geholfen wird oder zumindest vernünftig erklärt wird, okay, was passiert, wie können wir zusammenarbeiten, dass man dich hört, dass man weiß, okay, mit welchen Dingen hast du jetzt gerade zu kämpfen? Wie können wir daran arbeiten, dass sich das vielleicht reduziert oder dass dir geholfen wird oder ne, dass du dich in diese neue Realität gewöhnst? Also natürlich entwickelt man da wahrscheinlich auch eine gewisse, Resentment, ne? So dieses Gefühl von, ich wurde im Stich gelassen, das funktioniert so nicht mehr für mich, auf mich hört niemand, mich sieht niemand und es muss eine Veränderung geben.
Ja. Ne?
Also, und dann vergisst man natürlich auch sehr leicht, was bisher geschah, sozusagen, ne? Und fokussiert sich eben auf diese Krise. Sehr, sehr menschlich.
Ja.
Und wir wissen, wie du gesagt hast, noch nicht, was für Auswirkungen das haben wird, auch heute nicht, ne? Obwohl schon ein paar Jahre vergangen sind. Was glaubst du, ist denn notwendig von unserer Seite als Menschen jetzt gesehen, ne, die Teil der Gesellschaft sind und eben auch Täter sein können, weil ganz oft spricht man davon, was können die anderen machen, ne, was kann die Politik oder wer auch immer machen, was kann ich denn einfach machen als dieser, in Anführungsstrichen, 0815 Bürger, dem das widerfahren ist.
Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, also das ist mir so aufgefallen, sich eine Gemeinschaft zu suchen, in der man sich wohlfühlt. Das muss ja nicht unbedingt die eigene Familie sein, ne? Wenn die einem jetzt während Corona durch wochenlanges Aufeinanderhocken dann eben doch zu viel geworden ist oder wie auch immer. Oder man dann eben versuchen muss, wieder miteinander klarzukommen. Aber was halt, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist immer nochmal so eine andere Perspektive zu hören. Viele Leute haben ja Angst, mir ging es als junger Mensch auch so, ich war nicht in der Lage, Hilfe anzunehmen. Ne? Also ich habe mir gedacht, so, ich muss stark sein und ich muss das ja irgendwie alles hinkriegen und kann hier keine Schwäche zeigen, muss so und so besser sein als alle anderen aus den vorgenannten Gründen. Weil ne, das ist, glaube ich, in dieser Situation, wo eben wirklich Sachen passiert sind, die sich vorher keiner vorgestellt hat oder die keiner erwartet hat und wo man noch nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Also das sind die Momente, wo man dann halt tatsächlich mal Hilfe entgegennehmen darf und ist auch völlig in Ordnung. Oder das überhaupt auch erstmal die richtigen Worte, in die richtigen Worte zu kriegen. Also mir hilft das immer ganz, ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche, die, wo ich sage, die kennen mich gut, die kennen den Kontext, die wissen, ne, was, vielleicht nicht bis ins Detail, aber die wissen grob, wer ich bin. Und wenn ich denen dann eine Geschichte erzähle und frage dann, ne, was hältst du davon? Ich weiß, ich kriege dann ehrliches Feedback, weil jemand, der mir dann sagt, wie toll ich bin und wie toll ich das alles gemacht habe, das braucht kein Mensch. Das ist zwar auch manchmal schön, aber eigentlich möchte man ja schon von Freundinnen und Freunden ein ehrliches Feedback, um eben auch die Chance zu haben, bestimmte Sachen zu ändern.
Ja.
Es gibt auch weniger Leute, die mir knallhart und in wenigen Worten die Wahrheit sagen dürfen, ungestraft. Nein, so wenig sind es gar nicht. Aber die haben ihre Möglichkeiten, das eben dann auch sehr schnell und sehr ordentlich und sehr treffend dann auch zusammenzufassen. Man hat ja immer so wenig Zeit.
Ja. Genau. Das heißt also, sich auf jeden Fall Feedback holen und auch Ideen. Ne? Also, weil man weiß nicht alles als Mensch. Ja. Und es gibt Menschen, wir sind alle, haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten und unterschiedliche Ressourcen. Das heißt also, vielleicht kann die Politik beispielsweise nicht immer alles lösen. Vielleicht ist auch die Probleme, die man hat, die man auch erstmal verbalisieren muss, wie du gesagt hast. Ne? Also es reicht nicht zu sagen, ich bin unzufrieden oder das ist scheiße, sondern was ist es genau? Ja. Weil das kann für jemand anderen was komplett anderes sein. Ne? Ja. Und das, was dich genau stört, ist wichtig zu identifizieren und dann zu sagen, okay, wie machen es denn andere? Weil vielleicht, weiß ich nicht, ist das Problem, dass ich nie gelernt habe, Konflikte mit meiner Tochter zu lösen und gar nicht dieses Corona-Ding, sondern ne, ich bin, also um das jetzt mal so, natürlich Corona, ne, das wollen wir gar nicht bestreiten, aber vielleicht ist ein anderes Problem, das mich total an meine Grenzen gebracht hat, eben genau das gewesen.
Ja,
ne?
Ja, das fand ich jetzt auch gerade, muss gerade grinsen, weil mir gerade eine Geschichte eingefallen ist. Das fand ich als Polizeibeamtin immer schön. Also ich hatte auch immer den Anspruch, dass ich von allem irgendwie wegfahre mit einem guten Gefühl. Also egal, was da passiert ist, es hat nicht immer funktioniert, logischerweise, aber dass man zumindest das Gefühl hat, man hat die Leute dort nicht irgendwie im Stich gelassen oder allein gelassen oder in die nächste Gefahr gebracht. Das war so immer der Anspruch. Ne? Mhm. Also wenn ich das Gefühl hatte, nee, das passt hier noch nicht. Ich kann hier noch nicht weg, dann bin ich da auch nicht weggegangen. Ne? Mhm. Und das war auch tatsächlich so eine Erfahrung, dass ganz oft, wenn Menschen unzufrieden sind oder ne, also erstens ist es nicht meine Aufgabe zu richten.
Ja.
Das war nie meine Aufgabe. Ich kann dazu eine persönliche Meinung haben, aber die kann ich auch einfach in dem Moment mal für mich behalten.
Ja.
Ich muss jetzt Leuten nicht erzählen, was sie gerade alles falsch gemacht haben.
Mhm.
Aber ich kann sie fragen, was denken sie denn? Oder was ist denn, könnte das da oder könnte das da? Und das hat ganz oft zu sehr interessanten Gesprächen geführt.
Mhm.
Und meistens auch dazu geführt, dass ein ganz anderes Problem identifiziert wurde. Und manchmal auch eine Lösung, nicht immer. Ne? Also ob das dann auch am Ende funktioniert hat, weiß ich nicht. Das ist, da muss ich dann auch sagen, Grenze. Ne? Ich bin auch keine Therapeutin, dafür fehlt mir die Ausbildung.
Mhm.
Aber zumindest so Denkanstöße
anstoßen. Die wieder andere Dinge freisetzen.
Genau. Das habe ich sehr gerne gemacht. Das hat auch nicht immer funktioniert, aber manchmal hat es funktioniert. Und dann ist man dann auch mit einem entspannteren Gefühl dort weggefahren. Ne? Nicht unbedingt immer mit dem Guten. Am Ende kann die Welt in 2 Wochen wieder ganz anders aussehen. Mhm. Damit muss man dann eben auch leben.
Mhm.
Aber in dem Moment war es erstmal okay.
Ja, ja.
Diese Toleranz, wo ich denke, wenn ich das hinkriege, ne, wo ich jetzt wirklich ich bin kein besonders toleranter Mensch gewesen damals, als ich noch jung war, war ich sehr intolerant.
Mhm.
Ich glaube, es ist besser geworden. Bestimmte Sachen kann ich immer noch nicht leiden. Ne? Also ich werde nie Fan von Rassismus werden, also auch nicht von positivem Rassismus, wird nicht passieren.
Mhm.
Aber bestimmte Sachen sage ich, okay, aushalten, nochmal Lage peilen, kurz sortieren, nochmal nachfragen, was jetzt, ne? Was jetzt das Problem ist. Und ich glaube, das hilft auch als Politikerin ganz oft weiter, dass man sagt, kurz durchatmen, das ist hier kein persönliches Ding.
Ja.
Und jetzt gucken wir nochmal, was jetzt hier eigentlich wirklich das Problem ist.
Ja. Genau, dieses Problem identifizieren, ne? Das ist ja wirklich eigentlich eine sehr entwaffnende Fähigkeit, ne? Weil wir ja ganz oft, wenn es Probleme gibt, sehr emotional sind. Ne?
Ja.
Und diese Dinge eben erst einmal entemotionalisieren müssen. Und das geht auch, ne? Ein Problem für das Problem zu sehen und die Emotionalität herauszunehmen, um darüber auch sprechen zu können. Ne?
Das, wobei es hat Grenzen. Ne? Also da muss man auch, da muss man auch sagen, in der Familie hat es Grenzen zum Beispiel. Die Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen und sehr genau kennen, schaffen es eben auch dann, die Triggerpunkte in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Da kann ich mir noch so sehr vorgenommen haben, dass ich jetzt hier versuche zu entemotionalisieren. Bestimmte Sachen werden mich immer auf die Palme bringen. Und wenn es ist, dass der eine eben entemotionalisiert, völlig sachlich über was sprechen möchte und der andere eben der Meinung ist, der andere müsste doch jetzt viel mehr Emotionen zeigen. Yeah. Also das ist nochmal eine andere Geschichte. Also so innerhalb der Familie bin ich da tolerant, aber natürlich, wenn ich im Arbeitskontext bin oder so. Yeah. Ne? Also das ist ja auch, war ja auch so eine Sache. Es gab ja dann auch Menschen, die dann da mit diesen Corona-Leugner-Geschichten und kaufen sie diesen Heilstein und dann wird alles wieder gut und so, ihren Mitmenschen dann eben auch ein bisschen Angst gemacht haben. Mm. Also alles, was in Richtung Sekte ging oder was in Richtung Abzocke oder ähnliches ging, das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Gefahr, wenn ich weiß, die Leute sind verunsichert und viele Menschen, die vielleicht auch schon irgendwelche Vorbelastungen haben, psychische Vorbelastungen, will ich es jetzt mal nennen, die sind natürlich unter Umständen empfänglicher für bestimmte Sachen und die kann ich damit richtig, und das finde ich unfair, weil da natürlich das Machtgefälle ganz eindeutig bei demjenigen ist, der das schon lange macht und der da schon lange weiß, wie er Menschen manipuliert, um sie in eine gewisse Richtung zu drücken. Und so ähnliche Mechanismen habe ich da dann auch beobachten müssen.
Verstehe.
Die dann schlimme Auswirkungen hatten teilweise.
Ja. Und gleichzeitig, also hast du es auch gerade schon erwähnt, es ist ja nicht nur Corona als Krise, ne, sondern der russische Kriegsangriff. Dann hast du ja auch noch das ganze Thema Rechtsruck, ne?
Ja.
Ganz konkret zum letzten Punkt, ne? Rechtsruck und den Wahlergebnissen. Was mich ja persönlich, du hast ja gesagt, hat dich jetzt nicht so verwundert, ne? Weil man versteht ja auch, woher das kommt. Aber was mich persönlich schockiert hat, muss ich sagen, war, also im ersten Moment schockiert hat, weil ich habe mir darüber dann auch Gedanken gemacht und bin so ein bisschen in die Recherche und in Gespräche gegangen, ist das Thema die Jugend. Ne? Also die Jugend, die die AfD gewählt hat. Mhm. Ja? Und für mich habe ich mich sofort erstmal gefragt, wie kommt das? Ne? Also wie kommt das? Weil mein Eindruck ist, dass gerade die jungen Menschen ja in so viel mehr Multikultur aufwachsen als wir und die, die vor uns kamen. Und dementsprechend doch eigentlich Vielfalt total, weiß ich nicht, sich daran gewöhnt haben, also damit aufgewachsen sind, das normal finden. Aber ein großer Teil scheint das ja nicht so zu sehen scheinbar. Oder irgendwas anderes steckt da auf jeden Fall hinter. Was ist deine Auffassung dazu? Was ist deine Meinung zu dem konkreten Punkt?
Ich glaube, dass Politik sich ganz oft zu viele Gedanken macht, warum und weshalb haben jetzt junge Leute bestimmte Sachen getan oder auch andere Wählergruppen. Es gibt da auch diverse Auswertungen dazu, ne, wo man sich das nochmal ganz genau durchlesen will und manches geht in die eine Richtung, das andere geht in die andere Richtung. Jeder versucht da irgendeine Begründung dafür zu finden. Ich habe dafür eine Geschichte. Wir sind mal zurückgefahren mit dem Zug von Berlin, meine persönliche Referentin und ich, und haben dort zufällig Lehrer und Lehrerinnen getroffen, die gerade auf dem Rückweg vom Bundestag mit ihrer Klasse, ne, die hatten halt so einen Regierung, Demokratie, Bildungstag oder ich weiß gar nicht, ob die länger da waren, kann auch sein, die waren ein paar Tage länger da. Und die unterhielten sich und waren total erschüttert, dass die Kinder sich vor allen Dingen einen Abgeordneten einer autoritär populistischen Partei gemerkt hatten, weil der einfache Worte benutzt hat. Diese Rede haben sie halt verstanden. Deswegen haben sie sich diese Rede gemerkt. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, wie ich mit 15, 16, also der Grad meiner politischen Bildung mit 15, 16, der war nicht ansatzweise so weit wie der aktuell bei den, also grundsätzlich bei den, die Informationen sind ja da, ne? Man bräuchte es ja nur googeln.
Viel zugänglicher, ja.
Die sind viel zugänglicher, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Also ich hätte mich jetzt hinsetzen müssen, eine Zeitung lesen müssen. Wir hatten eine Geschichtslehrerin, die hat uns das gezwungen. Ich habe also einmal in der Woche, bevor ich Geschichtsunterricht hatte, die Zeitung gelesen, sonst nicht. Ich habe mir das für diesen Geschichtsunterricht gemerkt, danach habe ich das wieder vergessen, weil es mich tatsächlich erst mehr interessiert hat, als ich gemerkt habe, irgendwas passt mir jetzt hier rundherum nicht mehr und irgendwie brauche ich jetzt mal hier irgendwie irgendeine Orientierung, wo es hingehen soll, auch als junger Mensch. Aber da war ich nicht auf dem Niveau, dass ich irgendwie hätte sagen können, wer gerade im Bundestag was macht und warum. Ich wusste vielleicht gerade noch so, wer Kanzler ist. Na, gerade so nicht, aber also ne, Kanzler konnte ich mir noch merken.
Ja.
Ich hätte nicht sagen können, wer im Thüringer Parlament sitzt.
Ja.
Also ich, ne, nur unter Zwang der Geschichtslehrerin. Ich hätte beim allerbesten Willen nicht gewusst, was in irgendeinem Parteiprogramm drin steht.
Ja.
Parteiprogramme, die unangenehme Eigenschaft haben, außer vielleicht unseres, was auch in leichter Sprache vorhanden ist, dass es eben so umständlich geschrieben ist, dass das kein Mensch, also schon gar kein Jugendlicher durchliest. Yeah. Ne? Also ich würde eher schon sagen, kein Jugendlicher und viele andere Leute auch nicht. Das heißt, die paar Informationen, die ich jetzt kriege, die nehme ich mir aus den Überschriften der Zeitung. Ich habe immer Witze gemacht über die Thüringerinnen und Thüringer. Es tut auch ein bisschen leid, tut mir ein bisschen leid, aber ich habe gesagt, grundsätzlich auf Bildzeitungsniveau. Mittlerweile sind wir auf Meme-Niveau. Weil es eben auch so ist, es verbreitet sich extrem schnell,
yeah,
ne? Und es ist ein lustiges Bild, in Anführungsstrichen. Es ist ein einfacher Satz und damit kann ich natürlich aber auch schon Wählerverhalten beeinflussen. Das ist ein interessantes Feld, gibt es mit Sicherheit auch ganz viele, die schon dazu forschen. Bis ich mal wieder Zeit habe, werde ich wahrscheinlich meine Masterarbeit nicht über dieses Thema schreiben, weil es da schon so viel gibt. Aber es sind halt viele, viele Einflussfaktoren, ich glaube, die auch Politikforschung noch nicht so in der Tiefe mit Daten unterlegen kann, dass man da jetzt wirklich eine verlässliche Aussage dazu machen kann.
Ja, ja.
Ja, am Ende des Tages ist das wichtig, aber am Ende des Tages ist das auch die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler, wo die ihr Kreuz machen. Und es muss manchmal gar nicht so kompliziert sein.
Ja, ja. Ja, spannend. Also Einfachheit, ja, einfache Sprache und Zugänglichkeit.
Oder kenne ich.
Kenne ich,
genau. Habe ich schon mal gehört.
Genau, ist greifbar für mich auch, ne? Nahbar.
Ja. Gilt aber auch nicht für alle. Ne? Das soll jetzt keine Ausrede werden, das gilt nicht für alle.
Ja.
Ein Großteil der Menschen weiß schon,
was sie wählen und warum.
Ja.
Ja, und auch da, wie gesagt, bin auch in meine Recherche gegangen, um das zu verstehen, auch weil ich Menschen in meinem Umfeld habe, die sagen, ich finde diese Partei gut, ne? Und für mich war das auf jeden Fall ein Anlass dafür, einfach mal zu fragen, ne? Fragen zu stellen und zu verstehen, was steckt denn dahinter? Und mir wurde folgendes Bild skizziert, also angenommen, keine Ahnung, Jonas oder so, ne? Fiktiver Jonas, geht in die Schule und hat da seine Schulklasse, die irgendwie bunt ist und alle jungen Kinder und Jugendlichen, die da sind, viele haben Migrationshintergrund und sind sehr stolz auf diesen Migrationshintergrund und tragen das auch mit Stolz, tragen es nach außen. Einige nehmen ihre Flaggen mit zur Schule oder wenn irgendwie irgendwas los ist in ihrem Land, sei es Unabhängigkeitstag oder Fußball oder wie auch immer, und tragen eben diesen Nationalstolz, sag ich mal, mit sich, ne? Und das ist nicht nur, das siehst du in Form des Essens, der Musik, der Sprache, ne? Die sprechen ihre Sprachen und dann so weit, dass beispielsweise die deutsche Sprache schon angepasst wurde an ihre Sprache in vielerlei Hinsicht. Ne? Und dann hast du eben diese Menschen die und Jugendlichen, die Jonas immer sieht in der Klasse. Und der denkt sich so, ja, wenn ich über mein Land spreche oder meine Eltern mir über mein Land erzählen, dann sagen sie, ja, bleib mal ruhig. Ne? Also hier mit Stolz ist nichts. Oder ne, dieses nach außen zeigen, wer du bist und was für ein Land du vertrittst und repräsentierst, das sollst du nicht tun.
Ja.
Und dann wächst dieser Jonas mit dieser gekrümmten Identität auf, sage ich mal, ne? Und weiß nicht genau, wer er ist und worauf er stolz sein soll, aber gleichzeitig soll er sich Deutsch nennen und irgendwie warum und ne, so. Und dann entwickelt sich dieser Neid vielleicht auch, ne? Dieser Neid und dieses Unverständnis und gleichzeitig auch musst du dich ducken in deinem eigenen Land. Und das war so ein Bild, was mir gezeichnet wurde. Und dann dachte ich, aha, interessant, dass ein Jonas dann sich denkt, okay, hier ist eine Partei, die sieht mich. Ne? Die sieht, dass ich auch meinen Platz in meinem Land haben sollte, dass ich auch stolz sein sollte, dass ich auch für meine Sprache, mein Essen, meine Kultur, Musik, wie auch immer, einstehen sollte und hoch erhobenen Hauptes, ne, durch die Welt rennen kann. Und das ist so ein bisschen ein Grund oder eine Theorie, die ich gehört habe, wo ich dachte, okay, ohne das zu werten und erstmal auf das Menschliche zu schauen, verstehe ich das ja. Ne? Also wenn ich jetzt Jonas mit, keine Ahnung, Julie aus Frankreich, muss ja noch nicht mal äußerlich wirklich anders aussehen, aber auch eine Julie aus Frankreich kann sehr stolz auf Frankreich sein. Ne? Ja, das ist so die Skizze. Ich lege sie einfach mal so da und frag mich, was denkst du dazu? Weil was sagt man, was würdest du zu dieser Skizze sagen?
Ich würde sagen, spannend. Ich denke, dass man da durchaus schon sagen kann, ich verstehe das Problem von Jonas.
Mhm.
Weil ich bin zum Beispiel auch dadurch, ne, die linke Peer Group und so, da hat man natürlich Kinderdeutschlandfaden mit sich rumgeschleppt. Zumal wir so und so das Problem hatten, dass wir kurz vorher noch eine andere Deutschlandfahne hatten. Also ich habe so und so zu dieser Fahne erst eine Beziehung aufbauen müssen.
Ja.
Hat eine Weile gedauert. Ich konnte auch damals zum Beispiel nicht verstehen, also kann ich bis heute nicht verstehen, wie man erst in dem einen Staat und dann in dem anderen Staat weiterarbeiten kann. Aber das habe ich erst verstanden, nachdem ich jetzt das zweite Mal meinen Diensteid auf die Verfassung Thürings geleistet habe.
Mhm.
Weil ich meine das schon ernst, was ich da sage. Ne? Das sind keine hohlen Worte.
Mhm.
Und damit verbinde ich auch bestimmte Sachen. Was ich zum Beispiel nicht mache, die Nationalhymne. Ich habe mit der Nationalhymne so, ich struggle mit der.
Mhm.
Ich singe die nicht immer mit.
Mhm.
Ich singe die nur mit, wenn ich finde, es ist angemessen. Sportveranstaltung zum Beispiel.
Mm.
Wenn ich selbst als Spielerin der Nationalmannschaft auf dem Platz stehe, finde ich das durchaus angemessen. Dann würde ich das auch tun. Kann ich natürlich jetzt groß reden, wird nicht mehr passieren. Wir reden jetzt von Rugby, nicht vom Fußball. Gerade Fußball, weil im Vordergrund steht. Aber so 75 Jahre Grundgesetz, zur Geburtstagsfeier des Grundgesetzes, finde ich, kann man die mal singen. Weil das Beste ist, was wir in diesem Land getan haben, dieses Grundgesetz zu schreiben.
Mhm.
Also nicht wir, sondern ne, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben dort ganze Arbeit geleistet.
Ja.
Wäre schön, wenn wir das verteidigen. Und da bin ich jetzt wieder bei Jonas. Sage Jonas, bei aller Begeisterung, und mir ist es vollkommen egal, ob du mit der Fahne rumläufst oder nicht. Und wer genau sind denn die, die dir das absprechen, dass du nicht mit der Fahne rumlaufen darfst? Ne? Wo ist denn das Problem? Wenn man natürlich die Auseinandersetzung scheut, die sich dann unter Umständen da anschließt, so warum hast du hier eine Deutschlandfahne im Gesicht, obwohl gar nicht EM ist, oder was ist denn los mit dir? Dann kann ich Jonas an der Stelle auch nicht helfen. Aber wenn er sagt, ich will das gerne machen, dann mach's. Und dann geht's ja nicht darum, sich besser zu stellen als andere. Er möchte ja nur zeigen, ich bin stolz auf das, wie dieses Land gerade ist. Und das schließt ja unter Umständen auch seine Menschen, die ihn umgeben, mit ein. Das muss man allerdings dann erklären.
Das heißt also, du würdest, also für so einen Jonas, der jetzt sagt, hey, was kann ich tun, sagen, hey, guck, du bist Täter sozusagen, ne? Du bist kein Opfer, du bist handlungsfähig und du kannst auch artikulieren, ne, was deine Bedürfnisse sind. Und da sind wir wieder, ne? Bei was ist das Problem, das formulieren lernen und dann eben nach Lösungen suchen.
Ja.
Ne? Also das heißt, es ist nicht so, oder... Ich kann sagen, vielleicht eine neue Beziehung zu dieser Fahne und zu diesem Stolz und diesem Land vielleicht aufbauen und nicht unbedingt das, was Jonas von seinen Eltern mitgegeben bekommen hat, ne, von wegen leise sein und nicht stolz sein, sondern okay, hinterfragen, warum ist das so? Warum soll ich das nicht sein? Weil welche Angst steckt dahinter vielleicht? Ne? Mhm. Was soll vielleicht nicht wiederholt werden? Was ja verständlich ist, aber wie kann man das neu denken? Ne? Wie kann man eine neue Beziehung zu diesem Deutsch sein aufbauen und das dann nach außen tragen.
Na, vor allen Dingen, von wem will ich mir das auch wegnehmen lassen?
Ne? Mhm.
Also will ich jetzt wirklich Nazis, Rechtsextremisten diese Fahne überlassen? Das weiß ich nicht, ob ich das kampflos tun will.
Mhm.
Ne? Und das mache ich ja auch damit, indem ich sage, ah, dann nehme ich es lieber doch nicht mit.
Ja.
Aber das ist dann wieder dieses Spannungsfeld, in dem sich da Jonas befindet. Aber andererseits, ich glaube, dass es da auch weniger um die Fahne geht. Ich glaube, dieses Spannungsfeld ist ja immer da.
Hm.
Die Frage ist nur, spreche ich es an oder weiß ich nicht an. Wenn ich jetzt die Fahne dabei habe, spricht es vielleicht jemand anders an. Da komme ich da nicht drum rum. Aber ne, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, in unserer Geschichte sind Verbrechen passiert, schrecklichster Art, mit denen wir auch zukünftig noch umgehen müssen. Wir können jetzt nicht sagen so, ach naja, komm, ist das schon so lange her. Nee, ist es nicht, offensichtlich nicht.
Mhm.
Wenn ich jetzt noch Tendenzen in bestimmten Kreisen finde, die genau das wieder haben wollen, dann sind wir da noch lange nicht drüber hinweg. Da ist einiges schief gelaufen. Das heißt, es ist doch eigentlich ganz gut, wenn Jonas sagt, ich würde gerne mal drüber reden.
Mhm. Das heißt, in den Dialog gehen, ne? Das nicht totschweigen und sagen, hey, alles, was irgendwie mit Stolz und Deutsch zu tun hat, nein, 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 das ist ein Tabu, sondern lass uns das dekonstruieren und darüber sprechen, was ist denn ein neues Morgen, was ist ein neues Deutschsein, ne? Worauf man stolz sein kann.
Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, diese Erkenntnis hat wirklich bei mir ganz schön viele Jahrzehnte gedauert. Also als Teenager hätte ich das auch noch ganz anders gesehen, da hätte ich es komplett abgelehnt, gesagt, geht überhaupt nicht.
Ja.
Mit denen, ne, darüber spricht man nicht, oder nicht damit drüber spricht man nicht, sondern eher, aber gut, an dieses Mantra halte ich mich immer noch, mit Nazis spricht man nicht. Also, ne, bestimmter Grad von Rechtsextremismus ist dann eben auch für mich Schluss, ne? Da brauche ich nicht diskutieren. Was soll das bringen? Aber alle Vorstufen davon,
ja,
da muss man, glaube ich, schon nochmal drüber reden. Und wenn jemand unbedingt mit der Deutschlandfahne rumlaufen will oder die hissen will, dann kann er das machen. Aber wenn es Nachfragen gibt, dann muss er eben darauf vorbereitet sein.
Ja, ja. Und ich finde es auch wichtig, was du sagst, diese Vorstufen, ne? Weil wenn jemand jetzt konkret ein Nazi ist, dann hat er ja eine ganz klare Positionierung, ne?
Ja.
Und du weißt genau, okay, ich kann jetzt nichts tun, sozusagen, ne? Ja. Was den jetzt irgendwie happy machen würde. Zumal das gar
nicht
ist.
Und ich würde ihm vielleicht eventuell noch mitteilen, dass er dieser Fahne tatsächlich nicht wert ist. Also so, ne, das würde ich schon tatsächlich noch loswerden wollen.
Ja, ja. Und das ist halt auch so ein interessantes Mindset, ne? Warum muss es nur in diese Richtung gehen? Mhm. Ne? Das Deutschsein muss nicht, oder stolzes Deutschsein muss nicht heißen, du bist gleich Nazi, ne?
Ja.
Also das so drehen lassen, sondern das für sich beanspruchen als Mensch, der man ist, der eben einfach nur stolz auf sein Land ist und sein kann, ist auch eine Möglichkeit. Und ich finde auch eine Sache, die du gesagt hast, sehr spannend, dass es auch für dich so gedauert hat, ne, da anzukommen an diesem Punkt. Und dass es total okay ist, sich da die Zeit auch für zu nehmen. Und nicht zu denken, dass von heute auf morgen, weil jemand das sagt, du deine Einstellung veränderst, sondern dass das auch ein Prozess ist.
Ja.
Und da auch vielleicht demütig zu sein mit sich selber, also sich selber ein bisschen, ja, Grace zu geben. Ich hab's heute mit meinen englischen Worten. Aber genau, so ein bisschen nachsichtig zu sein.
Erinnerst du dich noch an diese junge Frau? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war bei Stefan Raab, die Ich liebe Deutschland gesungen hat und diese Fahne umhatte.
Ja.
Ab diesem Zeitpunkt hat bei mir ein Denkprozess eingesetzt.
Ah.
Weil ich mir dachte, diese Frau ist nicht aus Deutschland. Ich fand es auch widerlich, dass einige Leute sich darüber lustig gemacht haben. Und da gab es auch ganz viele, also auch in meinem Umkreis, also was ich so mitbekommen habe, weil ich das jetzt nicht mehr genau zuordnen kann, wo das herkam, gab es da auch immer mal irgendwelche blöden Sprüche. Ich durfte mir das auch ein paar Mal auf der Straße anhören, ne, dass dann hinterher gesungen wurde, ich liebe deutsche Land, wo ich dachte, lass es einfach. Ne?
Mm.
Das war ja doch sehr viral gegangen für die damalige.
Ja.
Wenn man da schon von viral reden kann. Aber das war zum Beispiel so eine Sache, wo ich dachte, so muss ich mich jetzt dadurch beleidigt fühlen, wenn mir das irgendjemand hinterher singt.
Ja.
Ja, ist eine Anspielung auf die Hautfarbe und ich hatte dann auch irgendwelche lustigen Antworten, ich weiß sie nur leider nicht mehr. Ich glaube, ich habe dann wirklich mit meinem perfekten Thüringer Dialekt irgendwas gesagt. Kommt ja auch manchmal gut. Also so wurde man nochmal nachgefragt, ne? Was willst du mir jetzt damit sagen?
Ja.
Da war dann meistens auch Ruhe, wenn ich überhaupt noch rausgefunden habe, wer es war.
Ja.
Weil die meisten trauen sich sowas ja nur zu singen, wenn man schon weitergegangen ist und wenn man zu weit weg ist, um dann wirklich einen Täter zu identifizieren. Also es war zumindest noch so ein bisschen Respekt würde ich nicht nennen, Angst oder ne, so, man könnte ertappt werden, da war schon noch ein bisschen was dabei. Wo ich dann, das ist für mich schon ein gutes Zeichen, wenn Leute nicht einfach nur, also mit Absicht verletzen wollen, sondern halt schon wissen, dass sie jetzt gerade eventuell was nicht ganz richtig machen, aber sie wollen für ihren Kumpels cool dastehen.
Mhm.
Ach, ja, bitte, dann macht halt. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall, diese Frau, die hat das ja wirklich in vollster Überzeugung gesungen.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, also wenn sie jetzt den Anspruch erhebt, dieses Land zu lieben, wofür eigentlich, musste ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ob meine negative Einstellung hier immer an der richtigen Stelle ist und ob das überhaupt noch Sinn ergibt, so ein Symbol wie eine Flagge, so eine Macht auch zu verleihen.
Ja. Ne?
Zu sagen, jeder, der die Flagge irgendwie, und außerdem hat das ja dann auch irgendwann nicht mehr so richtig gepasst. Ne? Also wenn man, wurden mit der Bundespolizei zum Beispiel vereidigt, zusammen, ja, wir als Landespolizei, natürlich unter der Thüringer Fahne, aber die Bundespolizei natürlich unter der Deutschlandfahne.
Ja.
Und das war ein sehr spannender Festakt. Und es war schon, ich dachte schon so, du musst mal nochmal drüber nachdenken.
Ja,
was für ein Verhältnis du zu der Flagge hast.
Ja, ja, richtig. Ne? Sowohl jemand, der das versucht, in den Hintergrund zu rücken, als auch jemand, der das in den Vordergrund rückt. Ne? Also warum schreist du das? Ne? Also, weil wenn man sich jetzt die Sprüche anhört, Deutschland über alles zum Beispiel, ne? Das ist ja wieder anders, als einfach stolz zu sein auf ein Land.
Ja.
Ne? Wenn du sagst, wir stehen über alles, was genau heißt das?
Ne? Ja, und was ist alles? Ne?
Genau.
Also geografisch würde mich da alles nochmal interessieren.
Ja.
Wie weit geht da der Größenwahn?
Genau, genau. Oder hast du einen Stolz auf einfach das, was du geschafft hast, ne?
Ja.
Der Fortschritt, den es gibt, die, weiß ich nicht, Struktur, whatever es es gibt ja so vieles, worauf man eigentlich stolz sein kann, ne?
Ja.
Und dabei muss es nicht in Relation zu anderen stehen und andere müssen dadurch irgendwie runtergemacht werden, ja, ne? Wenn man selbst stolz auf das eigene Land ist und das vielleicht auch hinterfragen, ne? In welchem Kontext soll dieses Stolzsein nach außen treten?
Ja, und wann bin ich stolz, ne? Und wann bin ich vielleicht auch nicht stolz? Vielleicht wann bin ich auch mal enttäuscht?
Ja, ja.
Das passiert ja auch,
ja,
ne? Dass man jetzt nicht ständig voller Stolz ist, sondern es kann halt auch mal passieren und so viel Fehlerkultur muss man mitbringen, dass man eben dann auch sagt, jetzt bin ich aber auch mal enttäuscht von einem Land oder von einer Regierung oder vom, ne? Aber auch das darf ich sagen. Und das ist das Schöne an der Demokratie.
Ja, genau. Und da kann man auch wieder drüber hinwegkommen, ne? Also die Enttäuschung. Ja. Darf irgendwann auch wieder verfliegen oder zu Ende gehen.
Genau.
Wie ist das denn für dich, also wir haben ja noch gar nicht dein Politiker-Dasein thematisiert oder dein Ministerposten. Du bist ja Ministerin und für mich ist das ja auch sehr spannend, wie sieht überhaupt dein Tag aus? Ne? Also was machst du als Ministerin und inwiefern stehst du auch in Beziehung zur Gesellschaft? Ja, also weil ich glaube, für viele Menschen ist natürlich durch Social Media Politik ein bisschen näher an sie rangekommen. Aber du hast es ja gerade selber auch sehr schön gezeichnet. Oft versteht man die Menschen trotzdem nicht, ne? Und wie stehst du zur Gesellschaft und warum hast du diesen Weg eingeschlagen nach der Polizei?
Also ich habe nicht den Ministerinnenweg eingeschlagen. Ich habe den Weg aus der Polizei heraus erstmal in die Polizeivertrauensstelle eingeschlagen, und zwar ins Thüringer Innenministerium, quasi so eine Beschwerdestelle, die außerhalb dieser Polizeistruktur ist. Zwar noch im Innenministerium, aber eben erstmal raus aus der Polizeistruktur, womit man auch so ein bisschen raus ist. Was mir vorher nicht so ganz klar war, ist, wie politisch diese Stelle ist. Ich konnte mir vorstellen, dass natürlich, wenn es im Ministerium ist, ein anderes Feeling auch zu erwarten ist, als wenn man jetzt draußen auf der Straße Streife läuft. Aber ganz so politisch hätte ich mir das nicht vorgestellt. Und dort, ich sag mal so, in den Ministerien werden ja immer so die großen Sachen entschieden. Ne? Man macht jetzt hier nicht die Arbeit, die der nachgeordnete Bereich macht und macht so das Klein-Klein, sondern man macht die großen Sachen. Und diese Polizeivertrauensstelle, also als Beschwerdestelle, und da habe ich dann ganz viele Sachen gelernt. Nochmal ein völlig anderes Blick auf die Polizei, einen ganz anderen Blick auch auf polizeiliche Maßnahmen. Ne? Grundsätzlich lernt man das bei der Ausbildung, ne? Dass man immer gucken muss, versuchen Perspektivwechsel hinzukriegen. Ne? Im Einsatzfall ist das nicht immer möglich. Ne? Ich kann mich nicht immer im Einsatz dann kurz alle zwei Sekunden fragen, wie fühlt sich gerade mein Gegenüber, sondern da muss ich unter Umständen auf andere Sachen eher reagieren. Schön wäre es trotzdem immer. Oder dass ich dann hinterher nochmal frage. Wie war es denn? Also es wird ein bisschen platt, aber rauszufinden, wurde alles verstanden.
Genau.
Manchmal gehen Sachen auch schief. Manchmal sind Sachen auch, man hat es zwar gesagt, aber am nächsten Tag ist es halt dann doch weg, weil die Situation so krisenhaft für denjenigen war, was für mich dann Routine war. Also für mich war es eine Routinesituation, für eine andere Person, die jetzt, deren Haus nicht jeden Tag brennt, war es eine Krisensituation. Und der hat vielleicht nicht alle Informationen mitbekommen, die ich ihm gegeben habe. Passiert. So, dann kommt es zu Missverständnissen. Und dann kann halt eben das passieren, dass die Leute sich nochmal beschweren wollen oder Nachfragen haben. Und das war, wie gesagt, auch nochmal eine interessante Erfahrung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt schon länger bei Polizeigrün. Das ist so ein Berufsverband, der sich so für so eine innovativeren Sachen progressiver unterwegs ist, was bestimmte Sachen angeht, wie Aus- und Fortbildung, unter anderem Antirassismusarbeit oder, was haben sie denn noch gemacht? Es waren auf jeden Fall ganz viele tolle Sachen, sind relativ grünnah, haben aber nichts mit denen, also es ist keine Polizei der Grünen, ne, sondern es sind Menschen, die halt nah an der Grünen Partei dran sind und an dem, was da eben polizeilich oder innenpolitisch gemacht wird. Und da bin ich dann bei Polizeigrün Mitglied geworden und darüber dann eben auch bei den Grünen eingetreten, nachdem ich in dieser Polizeivertrauensstelle war, weil ich da mit Verbänden, Vereinen, mit allen möglichen zivilgesellschaftlichen Playern, zumindest in den größeren Städten, ich würde jetzt nicht für ganz Thüringen reden, aber schon in den größeren Städten zu tun hatte, weil man eben auch darauf angewiesen ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Dass nicht jeder geht zur Polizei und beschwert sich, sondern manche geht halt auch zum Sozialträger, der einen strikten Nachmittag macht und erzählt dann dort die schlimmsten Sachen, von denen jetzt die Polizei nie erfährt, dass das ein Riesenproblem ist und es vielleicht auch nicht zum ersten Mal aufgetreten ist. Wenn diese Information nicht irgendwie wieder im System ankommt, sodass man darauf reagieren muss. Der Anspruch war, wenn irgendwas nicht passt, das quasi so, wenn es möglich ist, so hinzukriegen, dass es passend gemacht wird. Es sind aber auch Straftaten mitunter mitgeteilt worden, also bis hin zu wirklich schlimmen Sachen, ist da alles dabei gewesen. Also es war für mich auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich. Und eben, da wir kein Öffentlichkeitsarbeitsbudget hatten, hat sich meine damalige Chefin, jetzige Staatssekretärin, gedacht, so eine Podiumsdiskussion, das sieht viel besser aus, wenn Frau Dienstedt da drauf sitzt und da irgendwas erzählt. Das kann sie ja offensichtlich. Weil die Polizei Vertrauensstelle muss natürlich, man muss netzwerken, ne? Man muss sich bekannt machen. Ja. Ansonsten beschwert sich kein Mensch. Und die personelle Ausstattung war jetzt nicht so, dass man sagt, ah, wir haben hier ein Öffentlichkeitsarbeitsteam und dann haben wir noch diesen, haben wir noch jenes. Ist halt wir sind ein kleines Bundesland. Wir haben nicht so viel. Deswegen muss man mit dem arbeiten, was am Personal da ist. Und saß ich immer mal auf Podien und habe dann halt ganz andere Sachen kennengelernt oder ich stand vor irgendwelchen Fernsehkameras plötzlich, weil meine Chefin der Meinung war, läuft. Sie machen das. Und ich dachte, okay.
Das heißt, du hast dann da über deine Erfahrung berichtet aus dieser Beschwerdestelle oder grundsätzlich?
Ich habe grundsätzlich berichtet, was die Beschwerdestelle macht und manchmal eben auch so kurze, mit natürlich abgestimmt, ne, so kurze Statements abgegeben, so was, ne, was die Polizei jetzt macht, was der Stand ist und dann quasi das transparent dargestellte Verfahren, damit es geht wirklich darum, das Vertrauen aufzubauen. Ne? Jetzt muss man auch sagen, in Thüringen, wir haben selten die großen Probleme, die andere Städte haben. Also können mit Hamburg nicht mithalten, können mit Berlin nicht mithalten. Ne? Allein der Personalbestand ist viel, viel kleiner. Und deswegen sind auch die Anzahl der Problemlagen jetzt nicht so überbordend, dass man sagt, um Gottes Willen muss ja die komplette Thüringer Polizei neu strukturieren. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Ne? Wir reden wirklich tatsächlich von Sachen, wo man sagt, das ist nicht schön oder das könnte man besser machen. Und dann schauen wir, dass man das besser macht, damit eben das gute Verhältnis zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürgern erhalten bleibt. Weil dafür muss man tatsächlich einiges tun. Genau, dann hatte ich mal einen Beschwerdeführer, der wurde, ich weiß gar nicht wie oft am Tag, kontrolliert. Ein junger Mann aus Guinea, der hatte sich eigentlich wegen was anderem beschwert und dann kam er aber nochmal um die Ecke. Ach ja, und dann damals, da haben sie mich 5-mal am Tag kontrolliert. Da dachte ich, oh Gott, wie? Ja, dann wohnte halt in der Innenstadt und ging auch in der Innenstadt zur Schule und wollte dann auch in der Innenstadt nochmal sich mit seinen Freunden treffen. Er hat nicht mal die Innenstadt von verlassen und dann wurde er halt 5-mal kontrolliert. Und dann hat er keine Lust mehr gehabt, ist nach Hause gegangen, hat sich gesagt, keine Lust mehr, von der Polizei kontrolliert zu werden. Es war nicht, die Kontrollen an sich waren okay, ne? Es war keiner böse zu ihm, aber er fand halt die Anzahl irgendwie doof.
Ja. Und die Gründe vielleicht auch. Also
ja, und wenn nur er kontrolliert wird, aber seine weißen Freunde, die drumherum stehen, nicht, ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Na, wir reden hier von Leuten, die gerade Abitur machen. Mittlerweile studiert der junge Mann. Dann haben wir gesagt, okay, was können wir mal machen? Und haben vorgeschlagen, so eine Fortbildungsmaßnahme wäre gut. Und dann kam meine Chefin schon wieder auf lustige Ideen und gesagt, ja, Frau Dienstedt, Sie machen das. Und ich dachte mir so, okay, ich habe hier zwar so grundsätzlich in meinem Master Kinder- und Jugendmedien, ne, auch so ein bisschen Pädagogik mit dabei, aber wir reden hier von Erwachsenenbildung, wo ich keine Erfahrung habe. Ich nehme mal lieber jemanden mit. Und dann haben wir so einen Antirassismus-Tag an der Polizeischule in Meiningen gemacht. Nur für den mittleren Dienst. Aber das war unglaublich spannend. Und es hat richtig Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Also das Seminar lief top. Ne? Das muss man wirklich sagen, es lief top. Die haben mitgearbeitet, die haben auch interessante Fragen gestellt und ganz, ganz offen und sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das war halt wirklich, also ne, wenn so Mitarbeit da ist und wenn da wirklich so ein Flow drin ist, dann war das sehr spannend. Gab es auch ein paar Momente, aber das war auch Absicht, wo quasi nochmal so ein bisschen deprimierende Stimmung aufkam, aber es war okay und hinterher haben dann auch alle gesagt, sie fanden es gut. Und es ging halt auch wirklich darum, die Leute mit einzubeziehen, damit es soll ja auch ein bisschen hängen bleiben. Wir reden hier von einem Tag. Ne?
Ja, wow. War das für dich mit ein Grund, weswegen du mehr in Richtung Politik gegangen bist?
Auf jeden Fall. Also weil ich gesagt habe, was mache ich denn, wenn ich mal nicht mehr Polizistin sein oder wenn ich mal sage, hier ist für mich eine Grenze erreicht, hier komme ich an dieser Stelle nicht weiter. Ich war jetzt im Innenministerium quasi ja an dieser Stabsstelle ganz oben angekommen, also noch höher ging es ja nun wirklich nicht, rein von der Hierarchie in der Behörde. Und dann war halt die Frage, was könnte man da noch machen, ne? Oder wie könnte man gucken, dass man hier sinnvoll weiterkommt? Und da hatte ich ja auch schon eine ganze Weile studiert da nebenbei. Bin schon bis fast zu meiner Masterarbeit gekommen und dann hat mich irgendjemand gefragt, ob ich nicht ganz was anderes machen möchte. Vorher war ich Sprecherin im Kreisverband Erfurt. Das heißt, bei den Grünen ist das die Vorsitzende des Kreisverbandes in Erfurt geworden über die Landesarbeitsgemeinschaft Innenpolitik, die ich glaube, ich bin eingetreten und 2 Wochen später hatte ich diese Landesarbeitsgemeinschaft quasi schon unter mir. Grundsätzlich eine schöne Geschichte, nochmal so quasi so Arbeitsgremien für Leute, die sich jetzt, ne, Parteimitglieder, die sich jetzt dafür interessieren oder auch für, ist auch offen, ne, also man kann es auch offen gestalten. und kann da Menschen dazu holen, die dann eben auch nochmal sagen, also Leute, das und das wäre vielleicht gut, wenn ihr das mal mitnehmt in die Politik. Das gefällt uns nicht. Mhm. Oder das ist ein guter Ansatz, guckt euch das mal an. Mhm. Und das ließ sich gut mit Polizei Grün verbinden und war dann ein bisschen polizeilastig. Normalerweise gehören zur Innenpolitik ja nun auch noch ein paar andere Sachen. Kommunales zum Beispiel gehört da auch mit rein. Da haben wir dann versucht, das irgendwie anders. Haben dann andere Menschen quasi ausgeglichen. Mhm. Und da hatten wir allerdings auch sehr viel Spaß und haben uns viele Gedanken gemacht zu Themen, wo ich dachte, ja, da wollte ich schon immer mal drüber nachdenken. Mhm. Beim Migrationsbereich machen wir, nachdem ich quasi die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten an das Innenministerium abgegeben habe, weil das ein großes Haus ist, im riesigen Resort und auch den nötigen Playern, die in einem Krisenfall sehr schnell zur Stelle sind, was ein Justizministerium mit 2 Referaten nicht leisten kann. Jetzt haben wir noch den Integrationsbereich, das heißt, wir fördern ganz viele Integrationsprojekte, die sich darum kümmern, dass quasi die Gesellschaft zusammenwächst. Ne? Also das, ich sage immer sehr gerne, Integration ist keine Einbahnstraße, sage ich insbesondere gerne meinen Thüringerinnen und Thüringern, die schon länger da sind, weil das kann nicht sein, also welche Integrationsleistung soll denn jemand aufbringen, damit er in euren Augen es wert ist, hiermit leben zu dürfen, wo ich dann dachte, was genau erwartet ihr von den Menschen? Ich sage, ihr müsst schon mit den Leuten reden. Hm. Das ist manchmal schon der erste wichtige Schritt, die Leute nochmal darauf hinzuweisen, dass es vielleicht schön wäre, wenn sie einfach mal miteinander sprechen. Das machen sie nämlich sehr oft nicht.
Hm. Dass man an die Hand genommen wird einfach. Ne?
Nee, einfach, also dass man mal sagt, ne, man hat jetzt ein Problem.
Ja.
Mülltrennung ist zum Beispiel so eine Geschichte, das wusste ich vorher auch nicht, dass wir in Deutschland offensichtlich, also das oberste Gebot ist Mülltrennung. Wenn man da was falsch macht, ne, es reicht, wenn man ein Papier, was in die gelbe Tonne gehört, in die schwarze Tonne wirft, dann ist man eigentlich schon, hat man eigentlich schon verdient, aus diesem Land zu verschwinden. Yeah. Wenn man nach Thüringen kommt, ist Mülltrennung das Wichtigste, was man wissen muss. Ich habe schon überlegt, ob wir das vielleicht an die Landesgrenzen dran schreiben, so als willkommen in Thüringen, bitte trennen Sie Ihren Müll folgendermaßen. Bei so Kleinigkeiten geht's los. Also aus meiner Sicht Kleinigkeiten, ja. Meine Mitmenschen mögen es mir nachsehen. Aber für mich ist das tatsächlich eine Kleinigkeit, genau wie jemand läuft über eine rote Ampel, das ist eine Ordnungswidrigkeit, wo ich jetzt nicht ausrasten muss, weil jemand das macht.
Das sind wirklich Dinge, über die regt man sich auf hier in Deutschland. Ne? Und ich habe das so oft erlebt. Ich habe 5 Jahre in Irland gelebt und als ich zurückkam, ist mir erst aufgefallen, wie viel die Menschen hier meckern. Ne? Also wirklich über die krassesten Dinge, die mir in Irland einfach, also da bist du auf einer ganz anderen, einem ganz anderen
Niveau.
Genau,
es ist einfach nicht wichtig.
Ja,
es ist einfach nicht wichtig.
Die Leute denken sich so, ach ja, passt schon. Ne?
Ja.
Und hier
kann man aber wirklich, wirklich für die nächsten nachfolgenden Generationen die Türen zumachen, weil man sowas falsch gemacht hat.
Ja, ich meine, es gibt doch genug Studien, die sagen, ne, wie Expats Menschen, die super gut ausgebildet sind und hierher kommen, wieder das Land verlassen, wegen solcher Kleinigkeiten.
Genau.
Ne? Gar nicht, weil man sich irgendwie das Leben nicht leisten konnte oder
sondern weil die Leute einfach unfreundlich sind.
Genau.
Ne? Unfreundlich und das Gegenteil von Willkommenskultur. Vor allen Dingen gibt es mittlerweile auch eine Studie, die sagt, der erste Kontakt ist ja meistens zur Polizei. Und die Polizei hat dann auch festgestellt, okay, wenn wir quasi dort nicht im richtigen Maße reagieren, wenn wir die Leute nicht irgendwie freundlich begegnen, aufgeschlossen, ja, die sprechen die Sprache nicht, aber wen interessiert's, ne? Also sozusagen und irgendein Kollege, Kollegin finden, die Englisch spricht. Das kann nicht so schwer sein, ne? Gerade jetzt. Oder Übersetzungs-App, ne? Die sind da ja, also wenn irgendjemand sehr, sehr kreativ ist, dann sind das Kolleginnen und Kollegen, ehemalige von mir, die draußen auf der Straße unterwegs sind, weil denen fällt eigentlich immer irgendeine Lösung ein, ne? Und wenn ich da die Leute verbrelle, vom Kopf stoße, dann haben die auch keine Lust, sich später hier in der Gesellschaft zu engagieren. Ich weiß nicht, wer die Studie gemacht hat, aber das war sehr spannend für mich. Ich hatte mich nämlich mit einer jungen Geflüchteten unterhalten, die erzählt hat, also sie kam an, ne, allein jugendlich, noch minderjährig, kam hier allein an, ist dann auf irgendeinem Polizisten zugetappt und hat den quasi gefragt. Und der war total freundlich, hat es nett erklärt und hat sie an die Hand genommen und hat sie genau dort, ne, wo sie hin musste. Dann haben sie ihr da, ich glaube, ihre Mutter hatte sie noch mit dabei, versucht zu erklären, ne, wie es jetzt weiter vorwärts geht und so. Und sie sagt, es war eine wunderbare Begegnung. Und jetzt mittlerweile hat sie hier zusammen mit anderen Geflüchteten, die haben so ein Projekt gemacht, Don't Stop Motion, über ihre Flucht, haben quasi ihre Flucht einmal dargestellt.
Yeah.
Und gehen jetzt aber mit den Filmen auch in Schulen und reden mal über über Flucht und Fluchtursachen und wie sich das anfühlt und einfach um aufzuklären.
Ja.
Weil genau das, was du jetzt gerade sagst, das muss in die Köpfe.
Ja.
Dieses, du trennst deinen Müll nicht, wo man denkt, ja, meine halbe Familie ist erschossen worden, ja. ist bei irgendwie auf der Flucht unterwegs, mhm. meine Familie ist ertrunken oder sonst was. Wen interessiert, wo dieses verdammte Papier landet?
Ich hab dann einen Ausdruck gehört von jemandem, der meinte, wenn die Butter noch immer zu dick ist oder dick genug ist auf dem Brot, ne, dann machst du dir über die wichtigen Dinge im Leben, sag ich mal, nicht wirklich Sorgen.
Ja.
Ne? Weil du hast ein softes Leben, alles ist total einfach und freundlich und Harmonie. Mhm. Und dann hast du einfach es gibt keinen Grund, sich über die Probleme der Welt Gedanken zu machen, weil du bist damit so wenig in Berührung, ne? Bis es dann irgendwann kriselt. Ne? Und dann.
Das Interessante ist, wenn ich jetzt also in meiner Rolle als Ministerin irgendwo hinkomme, nutze ich sehr gerne die Chance, jeden nochmal mit auf den Weg zu geben. Also so ein bisschen Empathie, so ein bisschen gegenseitiges Verständnis. Bei vielen merkt man, gerade wenn jetzt Leute so drumherum sitzen, ne, die jetzt begleiten oder sonst irgendwas, bei vielen merkt man, dass sie sich sofort ertappt fühlen, weil jeder irgendwo an irgendeinem Stammtisch mit saß und vielleicht entweder nichts gesagt hat oder vielleicht sogar mitgemacht hat. Und mein größter Auftrag ist gerade wirklich rumzulaufen und die Leute nochmal an ihre Menschlichkeit zu erinnern.
Mhm.
Das mag jetzt vielleicht nicht mehr so den Effekt haben, den ich mir da wünschen würde, aber die Möglichkeit, die ich da habe, die nutze ich eben auch, um die Leute wirklich nochmal mit der Nase drauf zu stoßen. Auf das, was sie da gerade sagen, auf das, was sie da gerade im Hinterkopf haben, um einfach darauf hinzuweisen, genau das, was du gesagt hast. Aus eurer Perspektive mag das alles schön sein. Auch dieses, wir können nicht alle aufnehmen, das will überhaupt niemand.
Mhm.
Aber wir wollen die Leute, die hier da sind, die wollen wir so aufnehmen, wie es uns einfach mal, wie es unsere Pflicht ist.
Mhm.
Na, ich kann nicht als reiches Land sagen, naja, wird schon gut gehen.
Mhm.
Sondern es müssen schon da entsprechend dann auch die Strukturen geschaffen werden. Und wenn die Strukturen da sind, und da setze ich dann an, dann wird es Zeit, eben auch alle mit der Nase drauf zu stoßen. Ne? Nicht zu sagen, naja, die machen ja nichts. Oder haben sie mal gefragt?
Mhm.
Warum?
Ja.
Nö,
da war nicht. Dieses Fragen ist ja auch eine Tat. Ne? Also du selbst bist ja aktiv, dadurch, dass du fragst und versuchst zu verstehen und hast ja die Möglichkeit mitzugestalten, ne? Wie diese Integration am Ende dann wirklich aussieht.
Ja.
Ne? Du bist ja gar nicht handlungsunfähig und musst das irgendwie über dich ergehen lassen, in Anführungsstrichen, sondern du kannst ja als Gastgeber, Gastgeberin, wie auch immer, ne, da nach außen treten und sagen, hey, guck mal, ich zeig dir, wie es hier abgeht. Ne?
Ja.
Ich kann dich hier durchführen durch diesen Prozess und durch dieses System und dafür sorgen, dass ich am Ende jemanden habe, der hier reinpasst, ne, der sich hier wohlfühlt und gleichzeitig habe ich auch meine Pflicht irgendwo getan, ne, als Gastgeber halt auch zu performen sozusagen, ne, für mich selber auch, ne, und meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Also das ist ja eigentlich eine sehr schöne Sache,
so,
weil man ist ja sogar in einer sehr positiven Machtfunktion, die gar nicht genutzt wird. Ne?
Ja.
Und
aber das fällt den Leuten dann auch auf.
Mhm.
Also es ist echt spannend. Und ich war auch erstaunt, wie wenig Gegenwehr kommt und wie wenig Ausrede kommt. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich irgendwas nicht will, dann kann ich auch noch eine Ausrede finden.
Mhm.
Aber wenn man sagt, naja, sie müssen schon Begegnungsräume schaffen, wie wäre es denn, wenn sie mal zusammen grillen?
Mhm.
Und dann ist meistens Ruhe, ne? Weil also so Bredeln und so und Bredel und Bratwurst und so, das geht in Thüringen immer. Da muss man sich halt nochmal fragen, möchte vielleicht jemand was Vegetarisches oder vielleicht kein Schwein?
Yeah.
Ist ja auch manchmal wichtig.
Yeah.
Aber das haben auch viele auf dem Schirm, denen ich das vor 10 Jahren auf gar keinen Fall zugetraut hätte. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass die Leute das auf dem Schirm haben. Dass es Menschen gibt, die kein Schweinefleisch essen.
Ja. Yeah.
Also ich bin wirklich, das sind so die Momente, wo ich denke, oh, ich bin so stolz auf Thüringen.
Mhm.
Ja, ich bin mit den kleinen Sachen zufrieden.
Mhm.
Und es ist nicht mehr abwertend. Ne? Es ist nicht abwertend, die essen ja kein Schweinefleisch, sondern es ist müssen wir was ohne Schweinefleisch holen. Es ist leicht genervt, aber nur, wenn man noch zusätzliche Arbeit hat. Nicht, weil man jetzt die Leute ablehnt, weil die kein Schweinefleisch essen.
Mhm. Mhm. Voll spannend. Ich finde das total schön, diese Integration ist nicht eine Einbahnstraße und es bedeutet, dass man mitgestalten kann, wie sich diese Integration am Ende zeichnet, ne, wie sie am Ende aussieht, wie fortschrittlich oder gelungen sie ist, dass man daran selber, man hat da eine Rolle zu spielen, ne? Und ich glaube, das ist eine sehr schöne, ja, ein sehr schönes Bild, was man mitnehmen kann, so als Zuhörer der Mehrheitsgesellschaft beispielsweise, aber auch der Nicht-Mehrheitsgesellschaft, weil man gerne auch darauf hinweisen kann, ne? Also als Mensch mit Migrationshintergrund ja. gerne auch an diese Gastgeber, dieses Gastgebertum appellieren und Menschen dazu vielleicht ermutigen, das auch zu ja, stimulieren in sich selbst, ne? Weil wenn man das lange nicht getan hat oder nie, weiß man auch vielleicht nicht, wie man das abrufen kann. Ne? Und so erhaltet ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen schönen Appell in alle Richtungen, den wir, glaube ich, alle gut anwenden können. Doreen, wir haben sehr, sehr viel besprochen, sehr viele Perspektiven mal beleuchtet und sind eingetaucht in die Welt der Landespolizei und in den Osten Deutschlands. Sehr spannend. Danke, dass du da so ausgeholt hast und uns dadurch diese Reise geführt hast, die meines Erachtens sehr, sehr selten gesehen und gehört wird. Und ich finde es schön, dass wir das hier im Podcast machen konnten, um auch mal die Perspektive zu zeigen. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich habe deine Frage zu meinem typischen Tagesablauf ja, nicht beantwortet.
Das
ist aber nicht schlimm, weil jeder Tag sieht bei mir tatsächlich anders aus. Es gibt so ein paar feste Termine, aber das ist natürlich, also einmal vom Parlament zum Beispiel abhängig, wenn Plenarwoche ist, dann bin ich auch sehr viel da. Oder Kabinett sind so feste Termine und alles andere sind dann Sachen, die entweder mit meinem Ressort zu tun haben. Ich war bin ganz viel in den Gerichten unterwegs. Die Justizvollzugsanstalten gehören auch in meinem Ressortbereich. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der mich so ein bisschen an meine Polizeizeit erinnert. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist mein Lieblingsbereich, weil das wäre irgendwie unfair. Und außerdem sind dann die Juristinnen und Juristen alle sauer auf mich. Das will ich auch nicht sagen. Ich möchte keinen der Bereiche missen, weil sie alle gleichmäßig zu Herzen und hab die hoffentlich auch alle gleichmäßig meine Anwesenheit beehrt. Und genau das ist die Aufgabe der Ministerin, sie mit der Anwesenheit zu beehren und dann eben auch die gute Arbeit und Wertschätzung und alles loszuwerden, was man so loswerden will, um dort dann viele Informationen zu kriegen, die ich dann wieder mit in den politischen Raum nehmen kann und dort kommunizieren kann.
Okay, das heißt also ein vielseitiger Alltag und viel mit deinem Ressort. Das heißt, Ressort heißt deine Abteilung sozusagen, ne?
Mein Bereich.
Dein Bereich, okay.
Ja, der hat ja auch verschiedene Abteilungen und dann auch noch nachgeordnete Bereiche. Es ist, also ein Ministerium ist schon ziemlich komplex. Groß.
Also viele Stakeholder, viele Spieler und Spielerinnen so in deinem Umfeld, ja, die du besuchst, mit denen du in den Dialog trittst und die du irgendwo auch vertrittst, wenn es dann nach gern Parlament und Bundesregierung geht.
Genau.
Sehr komplex auch, also gerade für Menschen, die damit nicht zu tun haben im Alltag, ne? Außer dass das man in den Medien sieht oder ne, über Ecken hört und so weiter.
Aber da habe ich noch einen Tipp. Ich habe gerade Menti, ich mache so ein Mentorinnenprogramm mit, weil ich gesagt habe, natürlich möchte ich Jugendlichen die Chance eröffnen, auch mal in so ein Ministerium, also ne, mal mitzulaufen, mal bestimmte Termine mitzubesuchen. Und da habe ich gerade ein Menti, zwei mittlerweile, die da jetzt nochmal mit reinschnuppern und sich genau das mal anschauen. Wenn ich von denen mal irgendwie eine Rückmeldung kriege, wie man das kurz darstellen kann, dann
so
melde ich mich nochmal.
Über Social Media und so weiter, total. Also da gibt es ja etliche Möglichkeiten heutzutage. Und ich glaube, ich wäre total interessiert daran zu sehen, ne? The Day in the Life, so ein bisschen, dass man, es gibt ja hier und da, gibt es ja solche Dokus und Einblicke. Und ich glaube, gerade weil die Gesellschaft gerne mitredet in politischen Dingen, was sie ja auch soll, ist das eine total hilfreiche Quelle, die bestimmt noch, also in verschiedene Dimensionen wachsen kann. Ne? Ja. Und ja, also ich halte da ein Auge drauf und ich hoffe, wir konnten auf jeden Fall schon sehr viel vermitteln. Bevor wir aber das Gespräch beenden, erhältst auch du natürlich einige Blitzfragen, die hoffentlich kurz und schmerzlos sein werden. Künstlich oder natürlich?
Natürlich.
Reichtum oder Erfolg?
Erfolg.
Strand oder Berg?
Berg.
Frieden oder Ordnung?
Frieden.
Stark oder schnell?
Rugby. Stark und schnell.
Afrikanerin oder Deutsche?
Da passt Ostdeutsche am besten. Nee, Deutsche passt schon.
Alright. Kurzes Schmerzlos, hoffe ich.
Stark oder schnell, das gibt's überhaupt nicht. Das gibt's nur zusammen.
Ist das so?
Ja.
Danke, danke vielmals, Doreen. Danke. Sehr gerne.
Integration ist etwas, das wir alle gestalten. Nicht nur der Staat, nicht nur die Zugewanderten, nicht nur die Einheimischen, alle. Was haltet ihr davon? Was sind eure Gedanken zu dieser These? Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und am besten noch ein Follow. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und danke auch an meine wunderbare Gesprächspartnerin Doreen. Es war mir eine große, große Freude. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.